Poeten, der Podcast.
Hallo, liebe Songpoeten-Zuhörerinnen, hallo, liebe Songpoeten-Zuhörer. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge dieses sehr intensiven Gesprächspodcasts. Und heute sind wir mit den Songpoeten mal wieder aus unserem Studio rausgefallen, gejagt worden und sind in den Zug nach Hamburg gefahren, alles streng nach Corona-Richtlinien natürlich. Und sind jetzt hier in Hamburg zu Gast bei Revolverheld. Hallo, herzlichen Dank, dass wir kommen durften.
Ja, sehr gern, guten Tag.
Schön, dass ihr da seid.
Herzlich willkommen bei euch, kann man auch schön sagen. Mich freut das sehr, dass es endlich mal geklappt hat. Vierte Staffel Songpoeten, ihr wart natürlich auch immer ganz oben auf unserer Traum- und Wunschgastliste.
Oh, das ist aber süß, da freuen wir uns.
Ja, ist wirklich so, ist wirklich so. Ich weiß nicht, was die Leute hinter den Kulissen gedreht haben, aber bei mir war es auf jeden Fall so, weil wir sind es ja auch schon ein paar Mal über den Weg gelaufen.
Ja, das stimmt.
Wir fünf.
Wir sind ja alle schon alt.
Ne? Wir sind alle auch schon alt, das stimmt. Und wir haben gerade eben festgestellt, das letzte Mal haben wir uns gesehen bei der Gamescom.
Stimmt.
Oh, Wahnsinn.
Aber ist jetzt auch schon ein bisschen her, ne?
Das ist auch schon wieder ein paar Jahre her.
Das erste Mal haben wir uns wahrscheinlich gesehen bei Viva oder MTV vor 25 Jahren so ungefähr.
Genau, genau. Und das ist so krass, weil Gamescom ist so ein komplett anderer Planet, ne?
Komplett.
Ey, also ich muss sagen, ich bin auch null Gamer. So, ich habe da gar keinen. Nee, gar nicht. Null. Ich komme aus einem kleinen Dorf und habe irgendwie eine Konsole das erste Mal gefühlt mit 20 gesehen und wusste nicht, was es ist. Habe auch keine Konsole zu Hause, nix. Verstehe da einfach nichts von. Ja. Und auf der Gamescom oder Con zum Beispiel, da geht's schon bei mir los.
Komm.
Also .com. Ja, so, okay, genau. Gut, ja. Das ist natürlich originell.
Wusste ich auch nicht. Ich dachte immer, es heißt Convention.
Dachte ich auch.
Es war Gamescom.
Ja
früher,
es hieß früher.
Also
es hieß Gamescom, Gamescom und jetzt heißt es Gamescom. Nee,
am Anfang in Leipzig war es die Games Convention.
Ja.
Ganz am Anfang.
Ja, okay. Jetzt heißt
und dann ist sie nach Köln gezogen, seitdem jetzt die Gamescom mit M.
Hm. Ich meine, das ist schon Fachwissen.
Okay. Also wenn ich noch nicht mal den Namen weiß, dann ist schon mal schlecht. Ja. Aber ey, wie die Leute herumlaufen und auch verkleidet als ihre Charakter und sowas, ne? Also ich meine, war das in Köln auch?
Ja,
das war Köln, aber nicht Karneval, aber trotzdem waren alle irgendwie verkleidet.
Das war ein komplettes Paralleluniversum. Vor allen Dingen, ich glaube, wir sind alle keine Gamer. Ne? Ich habe das letzte Mal PlayStation gespielt, 1998, Tekken 3.
Wirklich?
Ja.
Ich glaube auch, ich bin mit Zelda und Super Nintendo ausgestiegen.
Aber du bist im Thema ja wahrscheinlich.
Was seid ihr denn für eine Rockband? Ja, was
hat das denn mit Rock zu tun?
Wir nehmen so viel Heroin, wir schaffen es noch nicht mal zu zocken.
Ja. Wie Scott Weiland damals bei Rock am Ring.
Das war wirklich, das war in der Tat so. 2007 Rock am Ring, da haben wir das große Glück gehabt, Center Stage. Und nach uns kam Velvet Revolver. Und Scott Weiland, Gott hab ihn selig. Ja, und der Sänger von Stone Temple Pilots. Ne? Das war für uns
richtig toll. Und riesig für uns.
Ja, Ding Dong. Und der lief da rum in so einem Poncho und so einem Sombrero. Ich sag mal, er sah recht speziell aus. Und der hat es aber dann auch wirklich 20 Minuten nicht hingekriegt, die PlayStation anzuschalten.
Ja. Den Controller in der Hand.
Der ist aus dem Menü nicht rausgekommen. Der wollte das Spiel starten, immer rauf,
hat der
runter.
Nicht hingekriegt.
Links,
hat nicht
hingekriegt. Rechts, rauf, so. Runter.
Ja, und das war so der Moment, wo man gedacht hat, okay, das mit dem Heroin ist einfach eine Scheiße.
Das ist einfach nicht gut. Nee, das tut nicht gut. Nee,
wobei man sagen, das lassen wir lieber.
Wobei man sagen, es ist ein Foto entstanden, wo zwei von uns und in der Mitte Scott Weiland und man weiß ganz genau, wer der Rockstar ist und wer nicht.
Das ist wirklich der Chef und die Praktikanten.
Ich sag mal, so zwei gucken auch gerade aus, ne?
Er hat einen riesen Pilotenbrille.
Ich meine, dann hat er noch 10 Jahre gemacht, dann ist er gestorben, ne?
Na, leider ja.
Tragischer, aber halt ein Rockstar.
Klar,
insofern nicht ganz unüblich. Aber kommen wir mal zu euch. Also, bevor wir jetzt mit der Bandgeschichte anfangen, ich habe nicht von allen von euch Dinge aus der Jugend rausgefunden, aber ein paar Sachen habe ich gelesen.
Oha.
Zum Beispiel, muss ich mal jetzt hier genau in meine Notizen gucken.
Das stimmt nicht.
Chris, du hast gesagt, du hast in den 90ern Buffalos getragen.
Was? Habe ich gesagt?
Wow. Wirklich?
Okay. Wow.
Ja.
Nee, ich glaube, das hast du falsch gesagt. Ich habe gesagt, ich fand schon in den 90ern Buffalos richtig mies. Nee,
du hast gesagt, du hast Buffalos getragen. Was uns ja zu Brüdern im Geiste macht, weil ich habe in den 90ern, als ich im Fernsehen stand, auch Buffalos getragen.
Also wie du in den 90ern. Ja. Darüber reden wir lieber nicht.
Wenn wir das Thema jetzt aufmachen.
Weil wir haben hier gerade von Rockstars
gesprochen. Genau. Also ich meine, die einen würden vielleicht sagen, eine Stilikone, die anderen würden sagen, Wahnsinn.
Ja. Nee, also ich kann mich tatsächlich, ich weiß nicht, wo du das rausgefunden hast, aber ich kann mich tatsächlich, ich glaube, es ist eine falsche Information.
Wirklich?
Ich möchte glauben, dass das eine falsche Information ist.
So 90er Jahre Radiointerview hast du erzählt, dass du in der Schule früher schon so Absatzschuhe getragen hast.
Nils, du kennst sie doch am längsten.
Wir kennen uns seit Ende der 90er, du hattest keine Buffalos an. Ich glaube, es wäre ein Ausschlusskriterium gewesen, aber.
Okay, dann versuche ich mal meine nächste Info, die ich rausgefunden habe.
Jakob, du hast in den 90ern Buffalos getragen.
Meine Notizen sind das erste Mal unchronologisch.
Aber du hast so eine Lesebrille an.
Ja, das stimmt. Aber es ändert ja nichts an der Chronologie
der Notizen. Das ist eine Gleitsichtbrille.
Nils, über dich habe ich als Kind, wir gehen mal in deine Kindheit zurück.
Ich bin noch erwachsen geboren worden. Was hast du denn da gefunden?
Da habe ich gelesen, du wolltest unbedingt Drummer werden. Das war dein großer Traum. Stimmt. Du hast auf allem getrommelt, wolltest unbedingt Drummer werden. Und deine Eltern haben dir dann eine Bongo geschenkt.
Das stimmt. Das stimmt.
Mehr Verachtung geht eigentlich nicht.
Naja, sagen wir mal so, ich glaube, das war so ein bisschen als Einstieg gedacht, um zu gucken, ob ich da irgendwie Bock drauf habe. Weil ich meine, das ist ja auch so ein finanzielles Ding, da einem Kind irgendwie wirklich ein eigenes Schlagzeug hinzustellen. Und die wollten, glaube ich, mal sehen, ob ich da ernsthaft
Lust drauf habe. Aber Bongo hat keiner mehr Bock drauf.
So, genau. Und die Bongo stand dann da rum. Wobei, ich habe tatsächlich Konzerte gemacht. Ich habe dann so Eintrittskarten geschrieben und verteilt an meine Verwandten. Und habe dann so kleine Konzerte gemacht. Ich habe neulich tatsächlich ein Video gefunden, das kann ich niemals zeigen.
Stell
ich
mir schön vor, wie die Verwandten alle so tun müssen, als würde ihnen dieses Bongo-Konzert gerade
Ja, wirklich, so ähnlich war es.
Ey, Nils, da wäre ich super gern gewesen.
Das klingt wirklich toll.
Großartig. Also wenn ich eine Bongo gehabt hätte, dann wäre ich, glaube ich, heute nicht hier. Nee. Also, nee. Das hält man nicht lange aus.
Und dann bist du aber von der Bongo auf die Gitarre. Hast du dann wohl gesehen, dass die Gitarre irgendwie cooler ist und bist dann darauf umgestiegen?
Tatsächlich kann ich hier mal erzählen, wie ich dazu gekommen bin, dass ich Gitarre toll fand. Das ist auch, sag ich mal, so eine halb angenehme Geschichte. Ich habe nämlich immer mit meinen Eltern Formel 1 geguckt. Ich weiß nicht, wahrscheinlich kennen noch viele die Sendung.
Die Musiksendung.
Die in den 80ern irgendwie groß war und Anfang 90er, glaube ich, gab es die auch noch, weiß ich gar nicht mehr. Auf jeden Fall Modern Talking, Dieter Bohlen mit seiner weißen Gitarre.
Ja.
Das fand ich irgendwie so als 6-7-Jähriger oder so, fand ich so toll, dass ich dann dachte so, okay, das kann man ja auch machen, so Gitarre spielen, ist doch super. Und so Jahre später habe ich mir das dann mal wieder
gemacht hat.
Genau, wollte ich gerade sagen. Jahre später habe ich mir das mal angeguckt und irgendwie so festgestellt, dass gar keine Gitarre in dem Song.
Ja,
aber er stand da halt immer so mit dieser Gitarre und irgendwie, glaube ich, hat mir das zumindest so ein bisschen den Weg gezeigt, dass es auch andere Instrumente
das
gibt.
Das ist ja auch eine super coole Geschichte.
Aber das ist ganz toll. Aber das finde ich wirklich erstaunlich.
Modern Talking.
So. Ja, aber ich finde das wirklich erstaunlich, zum Instrument zu finden, ohne es jemals gehört zu haben, nur weil es cool aussieht. Also du könntest auch Bariton-Saxophonist jetzt sein oder sowas.
So, hätte alles passiert.
Gott sei Dank bei der Gitarre gelandet.
Also es läuft ja rund hier, Buffalos, Bongos.
Ja, immerhin war die Geschichte wahr.
Also ich meine, mit Modern Talking und Bongo könnten wir ihn ab jetzt eigentlich Bongo-Dieter nennen. Bongo-Dieter ist doch ein super Name, oder?
Das Ding ist, ich werde das aber genauso machen wie Chris, wenn ich im nächsten Interview darauf angesprochen werde, werde ich sagen, das habe ich nie gesagt.
Ja, genau.
Also natürlich.
Tut mir jetzt auch leid, dass du da direkt
das macht ja nichts.
Und dann doch, das habe ich in diesem Podcast gehört mit Nils Bogelberg. Nee, nee. Haben Sie mal gesehen, wie Nils Bogelberg in 90ern aussah?
Wir schneiden deine Antwort sowieso raus. Wir schneiden deine Antwort natürlich raus, dass du sagst, ja. Du hast den 19 Bongos getragen, ja. Johannes, kommen wir zu deinen Jugendjahren.
Ich habe Bongos getragen.
Du bist ja, bei dir liegt das mit dem Bongos nicht so fern, weil du im Künstlerdorf Worpswede aufgewachsen bist.
Ich habe Bongos gebaut.
Und du hast deine Mutter Pianistin und dein Vater ist Lehrer. Also würde man sagen, sehr Bongo-affines Umfeld.
Ja, absolut. Ich hatte auch Bongos. Bei uns standen die einfach rum. Das stimmt schon.
Du hast ja dann auch irgendwie erzählt, du hättest dann irgendwie als Teenager andauernd nur noch Musik im Kopf gehabt und so. War das vor den Teenagerjahren auch schon so? Irgendwie hattest du so musikalische Früherziehung oder sowas?
Nee, sowas gab's bei uns nicht. Also das gab's, glaube ich, wirklich
nicht. Das hört sich immer Künstlerdorf Worpswede, ne? Ist ja sehr bekannt, gibt's ja auch schon seit vielen Jahren.
Da wird eigentlich nur gemalt.
Ja, da wird nur gemalt, aber es hat immer diesen Klang von so einem,
das klingt gut,
von so einem Öko.
Ja, ich habe auch gerade von Moritz Rinke ein Buch gelesen, der auch aus Worpswede kommt. Ja. Und der schrieb auch so, als Worpswede hat man immer einen Dummkopf unterteilt zwischen ich komme aus Worpswede und so, Worpswede Künstler, okay, intelligent, Worpswede kenne ich nicht, Dummkopf. Ja. So. Und es war wirklich so ein bisschen so, wenn du unterwegs warst in Berlin und dann sagst du so, ich komme aus Worpswede, Künstlerdorf.
Ja.
Aber da gab es viel Malerei und dann eben viele Hippies und die haben eher so Jazz und so ein Krams gemacht. Wir hatten auch in der Tat einen Jazzclub und mit der Music Hall Worpswede hat sich das irgendwie auch ein bisschen etabliert, gibt es immer noch. Aber musikalische Früherziehung gab es jetzt nicht, das wäre wahrscheinlich auch viel zu gesellschaftskonform gewesen.
Verstehe.
Nein, das hätten die da vertrieben. aber ich habe seit Kindesbeinen an, standen in unserem Haus einfach viele Instrumente rum und es kamen viele Leute vorbei und haben die auch gespielt und so. Und ich war dann eben mit dabei. Wenn die Jazzband meines Vaters im Wohnzimmer geprobt hat, dann lief ich da irgendwie rum.
Ja.
So. Aber an manche Sachen kann ich mich erinnern, an manche auch eher nicht.
Ja. Ich habe übrigens gelesen, dass einer der wichtigeren zeitgenössischen Künstler, die aus dem Künstlerdorf Worpswede kommen, Heini Linkshänder hieß.
Ja, Heini Linkshänder kenne ich gut.
Ah ja.
Ja, der hatte in der Tat nur eine Hand.
Genau,
der
hat bei so einem Sägeunfall in 16 seine Rechte.
Ist immer mit dem Rennrad rumgefahren und hat schon spektakuläre Kunst gemacht. Also Heini war ein guter Freund der Familie, der oft bei uns war. Ziemlicher Freak. Ich glaube, der ist vor einem Jahr leider verstorben.
Ja.
Aber der hat echt tolle Sachen gemacht. Das war ein unglaublich kreativer Vogel. Also das war mir als Zweijähriger schon ein Begriff, dass Heini krasser Typ war.
Ja.
Kam, glaube ich, ursprünglich hatte eher so einen bayerischen Akzent, glaube ich. Ja. Aber ja, also da sprangen schon krasse Freaks rum. Da war zum Beispiel einer, der hat auch immer einen Zylinder getragen und einen schwarzen Anzug, egal zu welcher Jahreszeit, ob im Hochsommer oder im Winter, lief immer so durchs Dorf. Aber es war halt so normal, ne? Da liefen halt auch mal Freaks rum. Und dann irgendwie internationale Stipendiaten, so, also war schon eine komische Mischung. Und dann bin ich aber zur Schule gegangen und bin mit Carsten Brüning zur Schule gegangen und sein Vater war ein Überhamm der Besamungstechniker. Also das, ich habe die Hälfte meiner Freunde waren halt auf dem Bauernhof, aber so richtig Bauernhof, ne? Ja. Wo dann auch mal einer ins Silo gefallen ist oder so. Ja. Und die anderen Hälfte waren totale Künstler. Es gab irgendwie nichts Normales da. Wobei ein Bauern ist natürlich eigentlich relativ normal.
Glaubst du, dass dieses Umfeld dich sozusagen dahingehend geprägt hat, dass du Musik machen wolltest und auf die Bühne wolltest?
Ja, ganz sicher. Also ich habe es irgendwie nicht anders erlebt. Meine Eltern hatten beide Auftritte. Meine Mutter eher dann so gediegen klassische Konzerte und alle haben sich schick gemacht. Und mein Vater dann eben mit einer Gitarre, in die er eine Gitarre gesteckt hat, cool. Irgendwie Jazz gespielt und so. Fritz Drexler zum Beispiel, der auch ein Künstler war, der hat dann Schlagzeug gespielt in der Band. Auch leider gerade gestorben. Ich weiß nicht, was die in den 80ern da alles gemacht haben, das hier. Aber ja, also das war dann irgendwie schon normal. Da gab es immer früher, das war auch so ein Ding, da gab es eben so Sessions, ne? Haben die sich getroffen, haben Musik gemacht und dann ging das irgendwie lang und ich habe irgendwie da auf dem Sofa in der Ecke gepennt.
Hast du quasi im Schlaf aufgenommen, wie man auch so im Schlaf Sprachen lernen kann und so.
Ja, na genau so war's. Ja. Ich habe dann auch eine App entwickelt und bin Startup-Millionär damit geworden.
Du hast dann gesagt, als Teenager hast du dann angefangen, Musik auch selber zu machen, hast Tag und Nacht Songs geschrieben. Was waren so die ersten Songs, die du geschrieben hast?
Das habe ich gesagt. Ich glaube, ich habe Buffalos getragen. Einer der ersten Songs, den ich geschrieben habe, war mit meinem britischen Kumpel, muss man sagen, Nico, der hieß Living on a Farm, auch witzigerweise. Und da haben wir eben so vom Bauernhof auf Englisch berichtet, was denn das Problem ist, da so, wenn er dann irgendwie abends nach Hause kommt und aber total nach Kuhstall stinkt und so. Das war super.
Was heißt denn Besamungstechniker auf Englisch?
Das Geile war, wenn man bei Carsten angerufen hat und er war nicht da, dann ging der Anruf so beantwortet und dann Besamungstechnik Überhamm Brüning. Und dann ist es wirklich so. Aber für mich war es völlig normal. Carsten Brüning ist übrigens Roadie geworden und Veranstaltungstechniker und wenn wir in Bremen spielen, dann treffe ich Carsten immer, weil er auch mit bei uns die Bühne aufbaut.
Cool. Ja? Veranstaltungstechnik und Besamungstechnik liegen ja auch nicht so weit auseinander.
Absolut. Eigentlich hat er ist in die Fußstapfen seines Vaters getreten.
Super ähnlich.
Und du hast eine Schülerband gegründet oder du hattest dann eine Schülerband, mit der du irgendwie die ganze Zeit Musik gemacht hast, mit der ihr auch getourt seid, in deinem Golf 2, habe ich immer gelesen, da durch die Gegend gefahren, habt alles reingestopft und habt irgendwie gespielt.
Ja, das war eigentlich bevor ich einen Führerschein hatte, aber dann irgendwas wahrscheinlich auch im Auto.
Am Land sieht man das ja nicht so eng.
Ja, das stimmt leider echt. Das war wirklich so. Oh Mann, ey, ganz ehrlich, da haben wir auch ein bisschen Glück gehabt damals. Aber ey, bei uns war halt das nächste Dorf war 15 Kilometer entfernt und nachts fuhr kein Bus. So, wir waren sehr begrenzt in unseren Möglichkeiten, also auch im Kopf. Ja, ich habe eine Band gegründet.
Wie hieß die denn?
Die Band hieß sensationell Second Floor. Weil unser Proberaum auf dem ersten Stock war und den Namen First Floor gab es aber schon. Deswegen haben wir Second Floor gemacht. Super, das ist geil. Ja, wir hätten uns auch Gartenhaus nennen können, weil unser nächster Proberaum war im Gartenhaus. Ja. Aber Second Floor klingt natürlich viel, viel besser.
Natürlich.
Ja, haben da ein bisschen Quatsch gemacht. In der Tat.
Habt ihr nur eigene Songs gespielt oder Cover?
Wir haben nur eigene Songs gespielt, in der Tat. Und ja, waren zu viert, ne? Nee, waren zu fünft, in der Tat. Einer hat in Bremen ein Jazzlabel gegründet. Total krass eigentlich. Einer macht nichts mehr mit Musik. Einer war dann einer der ersten Schlagzeuger, der bei der Popakademie studiert hat. Und Dennis, der Gitarrist, der ist immer noch in unserem Umfeld unterwegs. Ein super Gitarrist, spielt bei Boy und Anna Ternheim und Lüso und so. Also Fotos, stimmt. Ja, seine Band. Haben auch gerade eine neue Single rausgebracht, genau. Ne? Also witzigerweise aus dieser Band von 14-Jährigen vom Dorf sind drei in der Musik geblieben.
Was macht denn der Viertel, weißt du das?
Nee, aber da war wirklich, und das war auch wieder bezeichnend, da war es so, der kam aus einer unglaublich konservativen Familie. Also Nico, mein britischer Kumpel zum Beispiel, sein Vater hatte eine Galerie in Bobswede, ultra cooler Typ, coole Familie. Und Dennis kam aus einem entspannten Haushalt. Und bei dem vierten in der Truppe, da war das einfach so, wahnsinnig konservative Familie, total strenger Vater, der das erstmal schon mal Mist fand, dass der überhaupt Musik macht, so. Und der musste gefühlt nach dem Abi BWL studieren und ist dann weggegangen und wir haben auch dann irgendwie den Kontakt so ein bisschen verloren. Letztens habe ich ihn irgendwann mal bei Facebook gesehen und sein Profilfoto war so in so einem ganz strengen Anzug. Ja, also ist dann, mach mal was Richtiges, hat er wahrscheinlich jeden Tag gehört. Wahrscheinlich. Also den Scheißsatz, den du nicht hören willst. Ja. Tat mir auch ein bisschen leid.
Jakob, du bist der Einzige, über dessen Kindheit ich nichts rausgefunden habe.
Das gibt's ja nicht.
Das ist absolut unverschämt.
Minutius gelöscht hat er das.
Ja, glaube ich auch. Das glaube ich auch.
Bogen, Buffalos.
Deswegen musst du uns jetzt aus freien Stücken erzählen.
Oder wir denken uns was aus. Und dann ist es halt irgendwann im Internet nachzulesen, was für eine unfassbar crazy Kindheit ich hatte.
Das stimmt.
Aber wie trist es auch bei mir gewesen sein muss, wenn das Einzige, was herausfindet, ist, dass ich Buffalos getragen habe.
Nackt und Buffalos.
Nee, Buffalos hatte ich nicht.
Überbieten.
Aber ich hatte ziemlich lange Haare. Also stimmt. Ich sage jetzt, glaube ich, auch nicht so richtig cool aus. In den,
so das Dreads.
Das kam später.
Ah, okay.
Also erstmal, was man eigentlich immer findet, aber das ist halt auch unglaublich unspektakulär. Ich werde trotzdem in dieser Band sehr oft damit aufgezogen. Ich war großer David Hasselhoff-Fan.
Ja, was man immer findet, hat er gesagt. Wie, Moment mal.
Also immer wieder werde ich darauf angesprochen.
Also, aber ist ja nicht jeder Mensch David Hasselhoff-Fan.
Na, weil wenn du mich googelst, also, dann kommt findet. Das dann so. Im Internet.
Ach, okay. Ach, du hast auch, wieder. Verstehst du. Ja,
ja. Verzeihung. Ja, nee, ich rede doch jetzt über mich. Ja, interessiert mich nicht.
Entschuldigung. Der Sänger muss immer dazwischen reden.
Aber das war, glaube ich, auch nicht lang, weil ich habe nur überlegt, es war ja... Er hat ja die Mauer eingerissen, 89, wie wir ja alle wissen. Ja,
aber da kannst du mal die Schöne, als wir ihn getroffen haben, in Glasgow.
Stimmt, wir haben, wann war das denn? Wir haben dann irgendwann mal tatsächlich den MTV Europe Music Award als Best German Act gewonnen und, durften nach Glasgow reisen. Ja. Und wer war da? Mein Kindheitsidol David Hasselhoff. Und ich musste natürlich auch ein Foto machen. Und es war bezeichneterweise, glaube ich, Tag des Mauerfalls. Tag,
ne? Also er trug einen Schottenrock, möchte ich dazu sagen. Natürlich. Einen Schottenrock an.
Mit Buffalos.
Ich weiß nicht, was er in Schottland eingerissen hat.
Und seine 20-jährige Frau dabei.
Wie roch denn David Hasselhoff?
Das war, glaube ich, okay. Aber er war trotzdem davon überzeugt, dass wir ihm ja alle was zu verdanken haben. Weil es war eigentlich ja sein Werk. Und er glaubt das tatsächlich wirklich. Also so war mein Eindruck.
Er hat sich umgedreht, weiß ich noch, und hat gesagt, they were Germans, they thanked me for tearing down the wall.
So. Wirklich?
Und wir waren so, wow, wirklich.
Das ist so krass, ne? Bei dem weiß man immer nie, ob der das so ironisch meint aber irgendwie hat man das Gefühl, er hat den Gag so oft gemacht, dass er selber glaubt mittlerweile.
So ein bisschen, ja. Naja, auf jeden Fall hatte ich dann nach meiner David Hasselhoff-Phase, hatte ich dann so die Rocker-Phase. Ich bin auch, glaube ich, der Einzige, der mal einen Ohrring getragen hat hier, oder? Also
das glaube ich auch, ja.
Das stammt tatsächlich aus der Zeit. Es war dann so, wann kam das erste Metallica, das schwarze Album von Metallica
raus? 88? 90 oder 91.
Ja gut, dann war dann David Hasselhoff dann abgemeldet und dann wollte ich halt der harte Rocker sein. Hat so semi-gut funktioniert, weil ich hatte halt lange Haare und ich wurde halt immer gehänselt und ich wurde halt nicht für Lars Ulrich gehalten, sondern eher für Paddy Kelly. Und das war nicht unbedingt das, was ich wollte.
Ähnlich cool. Ja.
Aber lange Haare sind doch total Rock.
Aber ich hatte halt
Kelly Family ja auch. Ja. Oder ist Kelly Family vielleicht auch total Haare. Rock?
Die ist total Rock.
Ja. Und dann hast du aber, und wie bist du dann zum Schlagzeug gekommen?
Das war aus ähnlich Hass. Wie bei Nils. Nee. Ich habe irgendwann die Schul-Big Band gesehen und der Schlagzeuger hat so ein bisschen wie hier, kennt ihr dieses YouTube-Video, Drummer at the Wrong Gig?
Geil. Genau. Ja. Ja.
In meiner Erinnerung, genau so hat der halt alles kaputt geprügelt und ich dachte einfach, cooler Typ, will ich auch.
Ja. Und dann hast du irgendwie zu Hause gleich für Schlagzeug gelernt, hast auch sofort Unterstützung bekommen.
Auf jeden Fall. Also hatte dann irgendwie mein erstes Schlagzeug, auch schnell eine Schulband. Also wir wollten ja sein wie Metallica.
Ja, wie hieß ihr? Wie hieß eure Schulband?
Die erste Schulband hieß, muss ich mal kurz überlegen.
Wie die zweite hieß, wissen wir.
Ja. Ja, es ging dann Schlag auf Schlag. Die Crocodiles waren die ersten.
Wow, auch
ein sehr guter Name.
Auch
ein sehr guter Name.
Crocodiles, Alter.
Hattet ihr auch Schulbands? Chris Nils, wie hieß
eure? Ja, hatte ich auch ein Tier. Wombat. Einer kam aus Australien.
Die gab es ja dann Wombats. Später.
Ja.
Also eine ganz coole Band.
Wombats. Ja, gibt es wahrscheinlich.
Ja, und der kam aus Australien nämlich zurück, einer meiner Bandmates, und hat da einen Austausch gemacht. Cool. Schüleraustausch.
Und konnte plötzlich super gut
Englisch. Ich konnte richtig gut sprechen Deutsch. Das war immer schön.
Wir haben uns nach so einem ganz verruchten Cocktail benannt. Wir haben One Tequila Sunrise.
Richtig. Nein. Ein bisschen verwegen. Ja, sehr gut. Ich hatte meine erste Schulband, hieß Die Gemein. Wir fanden das mega cool, gemein zu sein. Wir hatten dann ein Lied, das hieß Gemein sein.
Das finde ich aber gut. Oh, ich meine, jetzt geht es die Nerven, ne? Also ich meine, alles ist möglich.
Absolut. Das ist ja schon richtig advanced.
Die Gemein. Ich hatte in der Grundschule mal eine Bande, die hieß Ärgerfest.
Ärgerfest. Das ist ein sehr
guter Bandname. Wow. Ärgerfest
ist ein sehr guter Bandname.
Wow, Ärgerfest könnte wieder, nämlich so wie Kellermensch, könnte so eine dänische Band sein, stimmt, die aber so wie Rammstein
mit
singt.
So einem Kringel überm A.
Ja.
Ärgerfest.
Orgerfest.
Dann habt ihr euch alle irgendwie erstmal in Schulbands die ersten Erfolge erspielt. Und dann war es so, in Schule, blablabla, alles irgendwie hinter sich gelassen. Dann ihr drei wart dann zuerst in der Band. Also Jakob,
Chris und Nils. Wir kannten uns aus der Schule. Ne? Also so war das irgendwie schon, dass
Ihr seid doch alle auf die gleiche Schule.
Nee, wir kannten uns tatsächlich über so Schulband-Contests.
Genau, über Schulband-Contests. Ja. So, Nils hat an unserer Schule damals mit seiner Band geprobt. Da waren wir aber noch nicht in einer Band. Und kurz nach der Schule haben wir dann auch mal zusammen zusammen eine Band gehabt, haben dann aber schnell festgestellt, dass das mit dem Sänger nicht so nichts wird. Und dann gab es auch so eine Art Auflösung. Ne? Du warst dann nicht mehr in der Band und Nils und ich haben so ein bisschen weitergemacht. So. Und irgendwann haben wir dann uns wieder getroffen. Nils und ich hatten, glaube ich, ein paar Songs geschrieben. Und irgendwann meintest du so, okay, das kann man ja wieder versuchen.
Du hattest
dann
eine David Hasselhoff-Phase dann mit 18, genau, glaube ich. Ne? Genau.
Ja. Und dann kam halt super schnell Johannes auch dazu, ne? Über den Popkurs. Ich glaube, du hast Johannes beim Popkurs in Hamburg hier das erste Mal gesehen und dann.
Genau, ja, da will ich auch gefunden. Will ich auch unbedingt noch drüber reden, aber erstmal so ihr drei als Band, was habt ihr so, was habt ihr damals, habt ihr Englisch oder Deutsch?
Nee, es war auch schon deutscher Poprock.
Aber so. Mit dem Sänger hat es nicht so gut geklappt.
Ja, ach, das war auch nett und so und das war halt einfach, es hat dazugehört. Nett,
wissen wir ja, wessen Schwester das ist.
Aber ich meine, euer Sänger war ungefähr wie unser Gitarrist damals, der ist nämlich dann Steuerberater geworden. Steuerberater. Ja.
Der macht jetzt auch noch so hobbymäßig Musik und ist ein netter Kerl.
Hier kommt unser erstes Lied, Ablage A! Ja.
Damals war er noch nicht Steuerberater. Ja, aber das war gut, das hat Spaß gemacht.
Nein, also man muss auch mal sagen, er hat das wirklich sehr, sehr gut gemacht damals. Ja. Aber es ist bei Bands eben so, die Konstellation muss stimmen. Also manchmal sind es irgendwie die richtigen Leute, die aber trotzdem nicht richtig zusammenpassen. Und das war da einfach so. Ich glaube,
hilft schon mal, wenn einer nicht Steuerberater werden will.
Und dann, und das finde ich interessant, weil ich glaube, das kennen die wenigsten Leute. Johannes und Jakob, ihr habt euch dann kennengelernt im Popkurs. Und der Popkurs hier in Hamburg ist bei Musikern im ganzen Land bekannt, aber die wenigsten Leute wissen, glaube ich, dass es existiert. So eine Art Workshop, der so über ein paar Wochen geht, wo sich Leute aus ganz Deutschland treffen, die irgendwie Musik machen wollen, aber vielleicht noch nicht 100% wissen, in welche Richtung oder mit wem oder wie genau und da sich so ein bisschen ausprobieren können. Und es ist aber von vornherein sehr darauf angelegt, dass man da zusammen musiziert, dass man zusammen jammt, dass man irgendwie zu einem Ergebnis kommt.
Ja. Also es ist wenig lernorientiert, muss man ja sagen. Man hat 2x3 Wochen, muss ich auch vorher echt durch mehrere Bewerbungsverfahren da bewerben. Erstmal schickst du ein Demo ein und dann spielst du da auch vor und so. Und dann wirst du eben als Schlagzeuger oder als Sänger oder als Gitarrist oder auch als Songschreiber da eingeladen und triffst halt einfach auf Leute, die alle total motiviert sind und alle eigentlich auch das Ziel haben, beruflich Musik zu machen. Mhm. Und dann kriegst du Unterstützung in allen Bereichen. Also ich sage mal, du hast da ein Textdichter-Seminar, da war ich relativ häufig, aber hast auch sowas wie, da kommt dann mal ein Musikanwalt und ja, übrigens eine GEMA-Abrechnung und wie ihr das mit der GVL macht und Verträge, das sollte da nicht drinstehen und so. Und dann kommt immer einer aus dem Business, bei uns war das Smudo damals, witzigerweise.
Stimmt.
Der hat dann einfach geredet, werde ich auch nie vergessen. Ja, wisst ihr, putt da in seinem Schnurrbart rum, wir saßen irgendwie auf einer Berghütte rum und haben da irgendwie MFG geschrieben. Also ich meine, fällt dir nach der ersten Strophe nichts mehr ein. Da haben wir uns natürlich erstmal alles reingepfiffen, was wir da hatten. So. Und dann floatet das wieder. So, ja. Aber es ist ein Hit geworden. Ich so, ja, ist ein ziemlicher Hit geworden. So, aber er hat sich auch so geil vorgestellt. Hör, ich bin Smudo, ich habe eine Band, die Fantastischen Vier. Wir hatten 3 Hits, MFG, Sie ist weg und die da. Oder so. Und wir so, uns ist schon klar, wer du bist. Ja. Und auch diese Songs haben wir schon mal gehört. Ja. Aber das war nett. Und dann hat man eben in verschiedensten Konstellationen da Musik gemacht. Also wir hatten auch einen wahnsinnig guten Jahrgang. Bei uns waren echt viele Leute dabei. Die Sonja von Boy war zum Beispiel dabei. Oder von Ohrboden Not war dabei. Oder Miss Platinum Ruth war dabei. Es gibt noch einige sogar, ne?
Ja, überhaupt im Popkurs, also, aus dem Popkurs sind ja extrem viele Bands entstanden und Talents, irgendwie Peter Fox, wie sie alle heißen. Und
die Liste ist Wahnsinn. Also damals schon von Rainbows und Fury in the Slaughterhouse, so in 80er, 90ern, über Peter Fox und also Seed, ne? Und der Krajewski, die waren beide da, ne?
Die waren beide.
Der Drummer auch, ja. Also irre.
Also da kannt ihr euch nicht, habt unabhängig voneinander
irgendwie gesagt. Ich war in Hamburg, Johannes war ja noch in Worpswede oder in Bremen warst du zu der Zeit, glaube ich, ne?
Weiß es gar nicht, ja.
Wir haben uns eigentlich auf Anhieb gut verstanden, hatten auch ein oder zwei Projekte zusammen?
Ja, die Axt im Walde hatten wir.
Axt im Walde auf jeden Fall.
Ja. Ein schönes Projekt.
Wo wir tatsächlich auch einen Song schon gespielt haben, der später dann auch auf dem ersten Album gelandet ist. Also wir waren eher so die Lauten.
Die Axt im Walde, wir waren uns nicht sicher, ob wir die Axt im Walde oder bei Anruf böse sein wollen.
Das war eine schwere Entscheidung.
Irgendwann mussten wir uns festlegen. Weil es gab
beides genial.
Total, gab ein Abschlusskonzert. Und dann hat es die Axt im Walde, glaube ich, geschafft.
Ne? So ist es.
Da hat übrigens in der Band hat Sönke gespielt, der Gitarrist.
Stimmt.
Von Mark Forster, ne?
Ja. Das ist ja interessant, ne? Weil man ist erst 3 Wochen zusammen, auch so ein bisschen so, um sich kennenzulernen, um so zu gucken, wer kann mit wem und so, wer hat Bock mit wem zu arbeiten. Und dann ist irgendwie, glaube ich, ein halbes Jahr Pause und dann nochmal 3 Wochen oder so. Ne?
Genau, das sind die offiziellen Semesterferien von den Jazzern und den Klassikern. Wenn die dann weg sind, dann dürfen wir kommen.
Ja, verstehe.
Und dann zeigt man der Uni mal, was Musik ist.
Wo Bartel den Most holt. Ja,
alle Räume ziehen sich dann so ein bisschen zusammen. Ja, aber ich weiß noch, du hast so eine Vorstellungsrunde und dann sag mal kurz, was hier auf hier steht. Und irgendeiner, ich weiß, warst du das? Irgendeiner sagte vor mir, ich bin so und so und so. Ich stehe irgendwie eher auf Rock und ich hasse Reggae.
Das kann gut sein, ja.
Und dann meinte ich nämlich, ja, ich bin Johannes, ich finde auch Rock, finde ich auch echt geil. und ich hasse auch Reggae. So, und da war das so. Das fanden wir dann irgendwie gut. Und dann gab es nämlich ein paar, die haben Reggae gehasst und wir haben uns dann eben zu der Axt im Walde formiert und haben dann, der erste Song, was wir gemacht haben, ist Papa Roach zu covern, ne?
Stimmt.
Aber es war unfassbar anstrengend zu schauten.
Ja. Welche Song habt ihr gekauft?
Between Angels and Insects.
Ja, ja. Oh. Ja.
Cause everything is nothing. Jan Wölker an der Gitarre. Geil.
Mega. Ja, geil.
Jan Wölker ist so ein Metal-Gitarrist hier eigentlich aus der, in der Stadt dann ein bisschen lokale Berühmtheit erlangt hat. Le Fly und so.
Ja. Die Legende sagt es ja dann, dass du Johannes mit zur Probe von euch gebracht hast.
Genau, wir haben auf jeden Fall dann wieder, wie Chris vorhin meinte, angefangen Songs zu machen, aber es gab halt keinen Sänger mehr und irgendwie hatte ich so das Gefühl, Johannes würde extrem gut da reinpassen und ich musste ihn ein bisschen belabern, ehrlich gesagt, weil ich weiß noch, du hattest damals auch eine andere Band oder ja. War das nicht Fieber?
Fieber.
Ja,
Fieber.
Genau, ja.
Tolle Namen.
Ja, ich muss ja auch sagen, Nils und ich haben dich das erste Mal richtig live performen sehen mit Fieber im Trockendock in Hamburg hier.
Wart ihr nicht mal? Mhm.
Doch, wir waren auch beim
Abschlusskonzert.
Wir waren auch beim Abschlusskonzert, aber kann gut sein, vorher ja. Gab es Fieber, genau.
Ja. Genau, und irgendwann haben wir ihn dann weich gekloppt und dann gab es diese legendäre Probe in unserem damaligen Proberaum unter einer Bahnbrücke. Also es war so ein Brückenpfeiler, wo irgendwelche Freaks halt einen Proberaum reingebaut hatten. Und vielleicht erzählst du mal weiter, wie dein Gefühl
war. Ach so, nee, war, ja. Als du da rauskamst. Nee, dann labert nicht die Jungs, also 3 Monate voll, dass ich mal zur Probe vorbeikommen soll. Und dann mache ich das. Und dann ist das wirklich das schäbigste Loch, was ich mir im Leben gesehen habe. Also in Hamburg scheint es so zu sein.
Klar, für dich als betätigen Künstler Dorfbewohner.
Mir wurde Pflaumenkuchen zur Probe gebacken. So. Und dann stehen die da.
Überall Skulpturen herum.
Was ist denn los? Ich möchte malen. Und die haben einfach, also die Stadt Hamburg hat offensichtlich unter so S-Bahn Brücken, ja. Haben die einfach Wände eingezogen und gesagt, hier ist eine Steckdose, das ist ein Proberaum. Ja. Natürlich kein Tageslicht, aber es wuchsen halt auch echt Sachen auf dem Boden, ja. Aus dem Boden. Es war richtig verschimmelt und versifft. Und auf dem Tisch stand von der anderen Band, deren Namen ich nie erfahren habe, die Jungs aber immer nur die Arrangeure genannt haben, weil sie nämlich gesagt haben, wir sind so und so. Ja. Was macht ihr denn so? Ja, wir machen eher so, was haben sie gesagt?
Die machen eher so anspruchsvolle Arrangements.
Also Mass-Rock.
Die sind, glaube ich, in diesem Rückenpfeiler sind die einfach verreckt. Die sind da geblieben. Von denen ist nur die Bong da stehen geblieben. Ja. Und ja, dann war ich da, aber die Probe war in der Tat gar nicht mehr so schlecht. Ja. Dann haben wir irgendwie gedacht, okay, bitte lass uns hier raus. aber wir können ganz zusammen Musik machen.
Ja. Also dann habt ihr da sozusagen festgestellt, dass es irgendwie gut klickt und dass ihr irgendwie gut zusammenpasst und habt dann beschlossen, zusammen Musik zu machen.
Ja.
Erster Bandname Manga. Oh. Kann man drüber streiten,
kann
ne?
Kann man drüber streiten. Ich kam in die Band, die meinten, sie haben sich Manga genannt. Ich so, okay, lass uns hier raus und bitte dieser Name. Die hießen schon Manga, ja.
Echt, wir hießen schon so?
Die hießen schon Manga, witzigerweise.
Okay.
Naja, es war auf jeden Fall, hat es nicht lange gedauert, als wir dann gemerkt haben, dass Manga vielleicht nicht so eine gute Idee ist, weil der Carlsen Verlag, der nicht ganz klein ja. ist, sich komischerweise alle Rechte an diesem Namen gesichert hatte.
Ah. Fand ich aber wirklich schräg, weil das ist ja ein Genre. Das, ja, das ist ja jetzt ja. nicht, du nennst dich ja nicht Lucky Luke. Da kann das ich schon, glaube ich schon, dass das nicht klappt. Aber ja. Naja. Aber die haben sind auf Nummer sicher gegangen.
Ja. Und war das zu Manga-Zeiten, als ihr diesen legendären Auftritt hattet beim Bandwettbewerb im Freibad ja. vor zwei ja. Zahlenden?
Wahrscheinlich das war das Manga mit, ja, oder unser ja. sensationeller zweiter Name Tsunami Killer könnte das ja. auch gewesen sein. Das passt besser zum Freibad.
Stimmt. Wow.
Vielleicht mögt ihr mal von diesem Freibad-Auftritt erzählen.
Der nee, wollen wir nicht.
Schien ja legendär, schien legendär gewesen zu sein.
Naja, wir haben halt alles mitgenommen, was ging. Und da gab es dann von wem auch immer veranstaltet einen legendären Bandwettbewerb im Freibad in Rahlstedt war
in Rheinbeck, glaube ich, ne?
Rheinbeck.
Ja. Ja.
Ich weiß sogar noch die Straße.
Rheinbeck. Ja. Wiesenretter.
Es war nämlich echt Spitzenwetter und ja. dann kam Riesenwetter am Wiesenretter und seitdem ja. kann man das natürlich nicht mehr vergessen.
Ja, verstehe.
Naja, auf jeden Fall ist aus irgendeinem Grund keiner gekommen und
doch drei.
Ja. Ich weiß gar nicht, hatten die wirklich bezahlt oder gehörten die einfach da?
Also
auf jeden Fall, die durften auf jeden Fall abstimmen und wir sind dann von drei Bands auch noch irgendwie letzter geworden. Und,
man kann schon von einem Tiefpunkt sprechen.
Super Start.
Ja. Immerhin gab es einen Gutschein für eine Bockwurst und dann mussten wir uns auch relativ dämliche Sprüche anhören, glaube ich, von dem
Würstchenverkäufer.
Vom Würstchenverkäufer.
Ja, der hat auch noch
drauf. Ja, der hatte nämlich auch eine Band.
War das nicht der Sänger von Golf?
Das ja, Golf. War der Sänger von Golf.
Ja. Die Standards habt ihr schon ganz gut drauf, hat er gesagt, während er die Wurst zubereitet
hat. Wirklich?
Der hätte im Moment sofort der Wurst eine runterhauen müssen eigentlich.
Aber man war so am Boden, ja. dass man nicht mehr reagieren konnte.
War nicht gut.
Immerhin gab es
Wurst. Aber Hauptsache das Wetter war gut, ne? Ich meine, schön im Freibad ein bisschen abhängen.
So ist das. Total. War eine ganz tolle Erfahrung auch.
War das der schlimmste Auftritt, den ihr jemals hattet?
Schützenfest in Rahlstedt war auch bitter.
Oh, Alter, ja.
Schützenfestival steht, haben wir gespielt, niemand da, nebenan der Autoscooter lauter und ein Punk hing so mit dem Kopf an der Box und schrie die ganze Zeit, lauter! Mach doch mal lauter!
An der PA,
das war so erbärmlich. Das war
erbärmlich. Allerdings, ich habe doch neulich mal, aus irgendeinem Grund habe ich ein Video davon gefunden und habe das neulich mal rumgeschickt und ich war dann doch, es klingt jetzt blöd, aber ich war schon überrascht, mit was für einer Energie wir trotzdem da aufgetreten sind. Also wir haben dann schon, obwohl keiner da war, ziemlich auf die Kacke gehauen.
Ja, so hat man das früher gemacht, ne, als Band. Irgendwie war dann egal, wie viele da waren, Hauptsache man konnte spielen. So, genau. Das war
immer so. Du hattest ja auch eine Band.
Ich hatte auch eine Band, das war bei uns auch nicht unähnlich. Wir haben auch oft vor vier Zahlen gespielt. Fritten und Bier.
Fritten, stimmt,
und Bier,
genau. Fritten und Bier, genau, auch ein geiler Name.
Auch ein schöner Name gewesen. Ja. Und da haben auch oft vor vier, fünf Zahlen gespielt, aber dann trotzdem schon. Wir haben einmal auf der Tour, ich glaube auch drei oder vier Zahlen gehabt, dann haben wir denen einen das Geld wiedergegeben und haben mit der Vorband zusammen einfach gejammt. Zwei Stunden lang. Und dann haben wir die ganze Zeit den Veranstalter gedisst. Und sind da unehrenhaft dann entlassen worden. Ja.
Aber komisch.
Aber sehr komisch, sehr komisch. Dann habt ihr euch, wie gesagt, dann habt ihr euch umbenannt in Tsunami Killer, irgendwie kurz vor dem Tsunami.
Möchte mich noch entschuldigen.
Ja, das ist und Wahnsinn. Dann war natürlich klar, dass man den Namen nicht mehr länger behalten kann. Und dann habt ihr euch in Revolverheld umbenannt. Dann ging es eigentlich auch schon los. Ich habe gelesen, ihr habt Demos aufgenommen im Gartenhaus. War das das Gartenhaus, das du gerade eben erwähnt hast?
Nee, das war von Nils.
Das war tatsächlich bei meinen Eltern. Das ist so ein alter Hühnerstall. Meine Eltern wohnten damals so am Stadtrand und da gab es eben relativ viel so ländliche Gebäude auch. Das war so ein Überbleibsel, so ein alter Hühnerstall, den wir umgebaut haben. Mit Chris zusammen habe ich da irgendwie Wände eingezogen und wir haben so eine Art kleines Studio irgendwie da reingebaut. Das war wirklich mini klein. Also unter normalen Umständen kann man da eigentlich nicht proben, aber klar, man nimmt, was man kriegt und irgendwie haben wir so angefangen.
Und da habt ihr dann schon mit Eierkartons die Wände abgedichtet und so?
Ja, tatsächlich sogar schon ein bisschen mehr. Also wir haben uns dann irgendwie da so auch so Dämmwolle besorgt und irgendwie so reingenördet in diese ganze Studiobausachen. Wie macht man das so Raum in Raum? Das hat nicht so ganz geklappt, also auch aus finanziellen Möglichkeiten, aber wir haben uns bemüht, sagen wir mal so.
Das stimmt, aber man muss ja immer, in Studios ist ja immer wichtig, dass quasi der Raum frei schwebt oder steht oder so, damit sozusagen
Raum in Raum
keine Vibrationen im Sound zu hören sind. Und dann habt ihr da aber so tatsächlich auch schon euer erstes Demo aufgenommen, euer erstes richtiges professionelles Demo als Revolverheld.
Genau. Ja, ich glaube, Revolverheld hießen wir wahrscheinlich noch nicht.
Nee Manga hießen wir da.
Tatsächlich.
Manga, genau. Also wir haben da mit Manga angefangen und genau.
Und dann habt ihr aber auch sehr früh schon euer Management kennengelernt, habe ich gelesen.
Ja, also wir haben ihn auf jeden Fall kennengelernt, als wir noch nicht Revolverheld hießen.
Ja.
Das war wahrscheinlich irgendwie so auch zu der Zeit. 2002 war Popkurs und Sascha haben wir wahrscheinlich 2003, 2004 kennengelernt.
2004, glaube ich, ja.
Ja, und das war, der hat natürlich dann einfach eine andere Professionalität reingebracht. Ja. Also das mit dem Namen war dann irgendwie auch klar, da müssen wir nochmal drüber nachdenken. Aber gut, scheiß auf den Bandnamen, die keiner kennt. Ne? Ja. Da kannst du natürlich alles noch machen. Und der ist dann losgegangen, der hatte ganz gute Kontakte und hat dann eben Leute mit unserer Musik belästigt. Und das über 1-2 Jahre, würde ich sagen. Und das nahm dann langsam Fahrt auf irgendwann.
Ihr habt irgendwann mal erzählt, dass ihr mal einem Label gesprochen habt. Also ich habe dann auch gelesen, dass sozusagen Silbermond auch noch eine entscheidende Rolle gespielt haben, weil die euch quasi der Plattenfirma dann auch nochmal empfohlen haben.
Das weiß ich nicht.
Das war eher, aus meiner Erinnerung war es so, dass wir schon mit dem A&R damals, dem Joachim Braun, kann man ja auch mal
so
nennen, von Sony, der an uns geglaubt hat, dass der uns natürlich irgendwie introducen wollte. Ja. Und dann gab es diese Silbermond-Tour, die damals schon das erste Album draußen hatten. Und ich glaube, wir wurden dann da so ein bisschen auf diesen Support-Slot gedrückt und war am Anfang dann auch ein bisschen schwierig und dann irgendwann haben wir uns mit denen immer gut verstanden. Aber es war jetzt nicht so, dass Silbermond gesagt hat, so bitte kommt mit uns mit, sondern ich glaube, es war ein bisschen Labelentscheidung. Also sowas in meiner Erinnerung.
Ja, ja.
Aber wir verstehen uns mit denen jetzt super und dann die zweite Hälfte der Tour war auch spitze.
Die waren ja auch ganz am Anfang, haben die auch noch so ganz anderen Sound gemacht, ne, Silbermond.
Meinst du?
War Silbermond nicht? War das, ja, genau. Haben die nicht Mach's dir selbst oder so?
Ja,
war das nicht die erste
große Single?
Das war das erste Album.
Überleg nicht.
Ja, genau.
Du willst Ferrari fahren? Doch, du fährst Straßenbahn. Ja, genau. Halleluja, war die erste Zeile irgendwie. Ja, egal. Aber war trotzdem eine gute Zeit damals.
Und diese Labelsuche, irgendwo habt ihr mal erzählt, ihr wärt bei einer anderen großen Plattenfirma gewesen und hätte der Plattenfirmenmensch zu euch gesagt, ja Jungs, macht doch mal sowas wie Keen, so genau, mit Piano und dann, das kriegen wir richtig groß raus und so.
Ja, da war offensichtlich Somewhere Only We Know war gerade ganz gut in Charts und Join Me in Death war auch am Start. Ja. Also hieß es, jede Band braucht auf jeden Fall ein Klavier, was die ganze Zeit durchspielt auch so. Und das wurde uns dann auch vorgeschlagen. Aber hat sich natürlich dann auch erledigt, haben wir dann nicht gemacht.
Aber es ist so interessant, ne, dass so, auch so Plattenfirmen-Leute und Leute in Plattenfirmen, die irgendwie neue Talente und das nächste große Ding suchen, sich immer nur an dem orientieren, was gerade in
ist. Das ist Wahnsinn und das hat sich auch bis heute nicht, nicht ein das einziges so bisschen eigentlich geändert. Als damals zum Beispiel, beispielsweise noch Avril Lavigne kam, haben sie jedem Mädchen, was sie auf der Straße gefunden haben, eine Gitarre in die Hand gedrückt und haben einfach gesagt, du musst auf Englisch singen. Und also es ist so skurril. Und es ist immer noch so heute. Also ja, jetzt vor ein paar Jahren hat jeder 15-Jährige ein Turntable von der Plattenfirma in die Hand gedrückt gekriegt. Und ja, du bist jetzt übrigens DJ, die Wert, ich zock nur. Aber so, egal.
Die du weißt ja gar nicht, nur. Wie zocken
geht. Ja, genau, eben. Und das ist wirklich am deutschen Markt total skurril. Also ich habe keine Ahnung, ob es in England genauso ist, aber es wird sich einfach nur orientiert und wirklich fast nichts Eigenes gemacht.
Wie war das denn dann, als ihr dann den Deal hattet? Weil das ist so interessant, ich finde das so faszinierend, dass eure Karriere, also auch so dieses Entstehen der Band und so, das alles so super zielstrebig wirkt von außen. Also ihr habt euch irgendwie im Popkurs kennengelernt, dann bist du mit zur Probe, dann haben alle gesagt, geil, machen wir. Und dann habt ihr zusammen Musik gemacht und dann, gut, dann hat man den einen Auftritt im Freibad Rheinbeck, aber dann irgendwie hat man einen Manager und dann hat man einen Deal und so.
Ja, ich glaube, es ist anders. Wir haben einfach, das Wort habe ich auch erst vor ein paar Jahren gelernt, wir haben eine super gute Resilienz. So, und wir sind auch in frühen Tagen schon permanent falsch abgebogen, immer wieder gegen die Wand gefahren, haben solche Auftritte wie das war kein Einzelfall, einfach ultra viel gehabt und alle Bands rings um uns rum haben irgendwann gesagt, leck mich, ich werde Steuerberater. Ja. So, und wir sind einfach dran geblieben. Wir konnten einfach, das was wir gut konnten, war wieder ausstehen und aus Fehlern lernen. So. Und das haben wir einfach immer weiter gemacht. Immer wieder neue Musik, okay, das ist kacke, da gibt jemand ein Feedback, das macht Sinn, okay, gut, wir arbeiten nochmal an Gitarren, ich singe das nochmal, was auch immer, aber hatten halt einfach große Lust auf Musik und das hat sich, glaube ich, dann am Ende bezahlt gemacht, dass wir einfach dran geblieben sind, aber wir sind, also haben ständig Niederlagen gehabt oder war jetzt nicht so zielstrebig, dass wir wussten, okay, das ist die Richtung, da müssen wir hinlaufen, sondern wir probieren einfach wahnsinnig viel aus. Davon klappt 99% nicht und das 1%, das definiert es dann.
Wie war das denn dann in der Band, als ihr dann den Deal unterschrieben habt? Das war ja dann erstmal das große Ziel aller Träume, oder?
Ja, ja klar. Ich glaube, es ist so ein Moment, an den wir uns alle erinnern. Ne? Das war auf der Silbermond-Tour in einem Container in München im Backstage, glaube ich. War es im Backstage?
Ja.
Die Tonhalle. Genau, Tonhalle, stimmt, du hast recht. Als der A&R und noch mehrere Leute von der Plattenfirma beim Auftritt waren und unsere Support-Show gesehen haben und uns dann tatsächlich mal face-to-face gesagt haben, hey, wir machen das mit euch. So. Ja. Das hat sich schon angefühlt wie so ein Etappenerfolg. So, ne? Also ich glaube, dafür haben wir jahrelang einfach Gas gegeben und echt wirklich, ich meine, man arbeitet da an sowas, du kennst das auch von deiner Band, man arbeitet da ja wirklich krass dran und irgendwie hat unruhige Nächte und schreibt Songs und hat Niederlagen, steht wieder auf und dann ist es auf einmal so, ey, dafür haben wir gearbeitet, krass. Damals, oder dann weiß man ja auch nicht in dem Moment, was dann alles vor einem liegt und irgendwie ändert sich die Perspektive natürlich total, aber das war damals schon ein großer Erfolg für uns im Kopf, ja.
Und habt ihr dann, also es ging ja dann auch tatsächlich relativ gut los. Das erste Album ging irgendwie, erste Single Generation Rock.
Ja.
Und erstmal so Ansage. So. Aber es hat ja tatsächlich sofort für Aufmerksamkeit gesorgt und sofort irgendwie seid ihr wahrgenommen worden und irgendwie waren die Medien und die Leute an euch interessiert als Band, oder?
Ja. Also es war in der Tat so, dass damals unser erster Schritt war MTV auch witzigerweise. Wir hatten dann irgendwie Videos und die wurden dann bei MTV TRL. Einer Voting-Show damals.
Schöne Grüße an Patrice.
Ja, Patrice, genau. Und Bui de Bela hat es moderiert und Anastasia.
Miriam Weichs und später dann Joko auch. Ne?
Joko, stimmt. Ja. Und da liefen dann eben die ersten Videos und das waren so die ersten Erfolge, wo man dachte, okay, die Leute nehmen das wahr und die schreiben eine SMS oder die rufen an für diesen Song. So. Das war dann schon ein bisschen verrückt. Und dann, also Generation Rock natürlich überhaupt nicht, aber dann die Songs danach, die liefen dann auch so das erste Mal so ein bisschen im Radio. Ja. So ging das stetig und langsam los, aber es war jetzt nicht so kometenhaft, muss man auch sagen. Also das, ich weiß gar nicht, also die erste Single ist irgendwie mal dann auf 60 irgendwie in die Charts gegangen. Oder
Generation
so.
Rock war jetzt nicht erfolgreich.
Also das ist natürlich Wahnsinn, wir sind in Charts, aber Platz 60 in Charts kriegt eigentlich noch niemand mit, muss man ja sagen. Ja, so. Ja. Also das ist, freut sich die Band, aber mehr auch nicht.
Aber trotzdem, in meiner Erinnerung ging es schon ganz schön schnell. Also nachdem die gesagt haben, sie wollen das mit uns machen, hat unser Anwalt angefangen, da den Vertrag zu verhandeln. Wir sind dann aber schon ins Studio gefahren und die haben gesagt, ihr dürft keinen Ton spielen, bevor wir hier das Ding durch haben. Und der hat das dann schnell durchgeboxt. Dann haben wir die erste Single gemacht, ein Musikvideo gedreht, was für uns natürlich auch so das Größte war, für ein Musikvideo drehen. Und ich weiß noch, das lief dann irgendwann bei MTV. Und während das lief, waren wir aber immer noch im Studio und haben da irgendwie das Album gemacht. Also das ging dann schon Schlag auf Schlag.
Ihr habt das auch selber produziert, das Album im Grunde genommen. Ne? Das ist ja auch relativ selten, dass eine Plattenfirma sagt, ja, ja klar, macht ihr mal selbst. Wir vertrauen euch.
Ja, also wir haben es auf jeden Fall mitproduziert. So. Es war einfach so, wir haben, wie das immer so ist, Band produziert Demos selber, dann geht es zur Plattenfirma und dann wird gesagt, okay, dann brauchen wir natürlich einen guten Produzenten, der das macht und irgendwie so nochmal so richtig rüberschleift und das so richtig auf so ein Level hieft und so.
Genau.
Und wir haben dann so ein paar Test-Sessions gemacht, die auch alle irgendwie gut waren, aber nicht so richtig den Kern unserer Demos getroffen haben. Die Demos klangen zwar soundmäßig nicht so gut, aber die hatten irgendwie so ein bisschen was Rohes und irgendwie was, keine Ahnung, was glaube ich diesem Sound ganz gut tat. Das hat auch die Plattenfirma so gesehen und dann kam irgendwann tatsächlich von der Plattenfirma auch so die Idee, sagt mal so, habt ihr nicht Lust irgendwie zumindest irgendwie so part of the team zu sein und das mitzumachen? Und dann haben wir uns gesagt, okay, ja klar, aber so voll verantwortlich so eine große Produktion machen, so als Newcomer-Band und so, das war uns irgendwie auch nicht so ganz geheuer. Mhm. Da sollte schon jemand irgendwie mitkommen. Und dann haben wir das erste Mal Clemens Matznik kennengelernt, der dann das Album mit uns produziert und aufgenommen hat. Der hat damals schon sehr viel so Engineer-Sachen für Guano Apes und sowas gemacht. Also der kannte, Guano Apes haben auch im gleichen Studio aufgenommen wie wir dann unser erstes Album. Und der kannte sich eben mit dieser ganzen Soundwelt aus, mit den großen Mischpulten, mit dem Studio und so weiter und war dann eigentlich so für uns so die Instanz, ne, mit dem man das dann machen konnte. Also ich glaube, so ganz alleine das Produzieren, das wäre schon zu dem Zeitpunkt nicht möglich gewesen. Ja.
Also der wusste auch, wie man eine Bandmaschine einlegt und so.
Genau, technisch
mussten wir da nichts machen, aber
hat er auch gemacht. Ja.
Trotzdem natürlich ein krasses Vertrauen, was da die Plattenfirma irgendwie in uns hatte.
Absolut,
also das ist ja schon ziemlich ungewöhnlich.
Da hatten wir Glück. Wir hatten wirklich Glück, dass wir einen A&R hatten damals, der da wirklich dran geglaubt hat, der das persönlich mochte auch und der da echt für gekämpft hat. So.
Und dann habt ihr das Album produziert und dann hat das eben diese Aufmerksamkeit erregt. Ihr habt ja dann im Lauf der Karriere, ich finde das interessant, weil es gibt so zwei Phasen, zwei Bandphasen von Revolverheld.
Ja.
Quasi bis zur Unplugged und nach der Unplugged. Das sind so, die Unplugged ist sozusagen die Zäsur. Euer Unplugged-Album ist das, was die beiden Phasen so trennt. Aber so die ersten vier Alben, das hat so einen, ja, ich will nicht sagen Sound, der hat sich natürlich auch entwickelt, aber schon so eine Anmutung. Und dann ab dem letzten Album, das war Zimmer mit Blick 2018, da wurde es plötzlich, da hat sich irgendwie was verändert. Und natürlich wird man älter und so, aber ich habe das in ein paar Interviews auch gelesen, dass ihr dann auch gesagt habt, dass euch das selber aufgefallen ist, nachdem ihr das letzte Album produziert habt, dass ihr offensichtlich versucht habt, bewusst oder sei es bewusst oder unbewusst, euch von diesem Unplugged-Sound sozusagen 100% genau. zu emanzipieren quasi. Weil diese Unplugged-Sache war ja auch extrem erfolgreich. 230.000 Besucher auf der Tour habe ich gelesen. Mhm. Also eine Viertelmillion Besucher.
Ja, verrückt.
Total krass, absolut, für so viele Leute zu spielen. Ja, und dann irgendwie so der Gedanke, jetzt will ich aber das abstreifen und irgendwie alles nochmal anders machen. War das so die Idee? Wie gesagt, meistens fällt uns das im Nachhinein auf, aber war das so die Herangehensweise nach der Unplugged zu sagen, jetzt muss es mal wieder laut sein?
Ja, ich glaube, es ist generell natürlich schwer, wenn du so einen irrsinnigen Erfolg gefeiert hast, was bei uns mit dem Unplugged so war. Platte lief super. Ich meine, allein ein MTV Unplugged gemacht, was für uns schon total krass war. Und dann spielst du diese Tour, also erstmalig eine Arena-Tour und irgendwie alles ist voll und da kommen dann eben so wahnsinnig viele Leute. Was machst du dann danach? Da hast du dann auf einmal alles erreicht, von dem du jemals geträumt hast. So. Ja. Also ja, ich meine, die Größenordnung, es war immer so, einmal hier die Barclaycard Arena spielen.
Genau.
So, und auf einmal hatten wir die Barclaycard Arena in jeder Stadt gespielt so und MTV Unplugged gemacht. Viel mehr ging dann nicht. Und generell war uns irgendwie musikalisch klar, wir wollen nicht immer im selben Saft kochen und wir versuchen jetzt nicht die Sachen zu reproduzieren, sondern wollen eigentlich immer uns ein bisschen weiterentwickeln und den nächsten Schritt gehen. Und soundlich war es dann eben so, dass wir erstmal gesagt haben, okay, was machen wir denn jetzt? Also dann lass uns doch erstmal die Akustikgitarren komplett verbannen. Wir haben sie dann irgendwann auch mal wieder so ein bisschen zurückgeholt. Aber das war dann auch ein ganz anderes Songschreiben, einfach auch wenig mit Akustikgitarre geschrieben und sowas. Ne? Also es war dann einfach, und wenn du das tust, dann kommen eben auch nicht so akustische Songs raus und so wurde das Album anders. Der eine oder andere war schon Vater geworden, die Themen hatten sich ein bisschen verändert, es wurde ein bisschen sozialkritischer und dann ist eben so ein Album rausgekommen, was dann, also mit dem Unplugged-Album wirklich nichts mehr gemein hatte eigentlich, nee. Und mit, davor war immer in Bewegung. Das knüpfte da schon so ein bisschen an, war aber dann doch wesentlich anders.
Ja. Ich finde das aber so interessant, weil zum Beispiel, ich glaube, du hast mal in einem Interview gesagt, vor 5, 6 Jahren oder so, da wurdest du darauf angesprochen, dass du über so Elektro-Bands, und hast du gesagt, ja, du hättest jetzt das neue Killers-Album gehört. Da hättest du gedacht, was ist das denn für eine Scheiße? Ist ja, das alles Elektro? 10 Jahre her, was glauben die denn, was die plötzlich für eine Band sind und so? Ja. Und du wirst so total schockiert gewesen. Ich habe richtig in einem Interview gelesen, dass du gedacht hast, so, was ist das für eine Kacke?
Und auf einmal machst du das selber. Die Killers waren einfach schon ein bisschen reifer als ich. Nee, aber ich muss sagen, Killers stand für mich natürlich wirklich so für Mr. Brightside damals und das war Wahnsinn. Und ein paar Sachen waren schon auch, fand ich auch echt cool, was die gemacht haben. Also um jetzt konkret drauf einzugehen, aber Abi Human war dann so ein krasser
Schritt. Mein Vater sagt immer, spiel mal My Feet Are Cold, weil das ist wie in der Titel von Abi Human, weil er singt ja My Feet Are Cold, ist diese Zeile und deswegen heißt ihn das Lied so.
Play, ja, Ding. Aber ja, ich glaube, bei denen war es wahrscheinlich ähnlich, dass sie auch sagten, Gott im Himmel, ey, wir haben so große Erfolge da gefeiert. Eben weltweit haben die irgendwie gefühlt Stadien gespielt. Und wir müssen mal irgendwie was anderes machen. Hatten sie Lust drauf. Also bei uns ist ja jetzt bei den Songs, die wir jetzt schreiben und auch bei Leichter, bei der aktuellen Single schon auch so, dass das durchaus ein bisschen 80er und Elektro-driven ist. Aber den Bandsound kann man natürlich trotzdem immer noch hören. Ne?
Ist das denn, also ich glaube, dass viele andere Bands an eurer Stelle sehr versucht gewesen wären, nach diesem Erfolg von dieser Unplugged-Geschichte.
Verwalten, meinst du?
Ja, das einfach noch die Kuh noch ein bisschen zu melken. So. Du kommst aus der Landwirtschaft.
Ja, ich kenne mich aus. Du meinst die Kuh an die Melkmaschine morgens um 5 anschließen?
Absolut richtig.
Ja,
genau. Absolut. Nee, also das, ich glaube, viele andere werden versucht. Und bei euch ist das ja wirklich so eine totale, schon eine totale Abkehr von diesem Unplugged-Sound zumindest. Hattet ihr das Gefühl, dass das ein mutiger Schritt wäre oder war das für euch, wäre das gar nicht anders gegangen sozusagen?
Naja, also es klingt jetzt auch irgendwie so ein bisschen so, als würden wir uns nach jedem Album hinsetzen und ein Konzept fürs nächste Album in Stein meißeln. So, es ist ja immer ein Prozess. So, und irgendwie, ehrlich gesagt, ist es auch immer eher so ein Bauchgefühl. Ne? Man fängt irgendwie an, Songs zu schreiben. Man hört vielleicht auch dann andere Musik. Man hat irgendwie einen anderen Konsens zusammen, irgendwie geschmacklich. So, und das entsteht dann so. Es ist jetzt nicht so, dass wir uns mit einer Matheformel hinsetzen und sagen so, ach, wir müssten jetzt aber eigentlich mal das machen, weil das haben wir schon gemacht und so. Sondern es sind immer eher Gefühle und es ist immer ein sehr emotionales Ding. Wir sprechen viel. Es gibt wahnsinnig viele Songs, die halt auch nicht auf Alben landen, die irgendwo in der Zwischenwelt sind. Ja. So, und irgendwo kommen wir dann an, wo wir dann sagen so, okay, das ist jetzt eigentlich, das passt jetzt zusammen, das fühlt sich jetzt gut an. So, ne? Und ich glaube, so ist es eher zu erklären, als dass man irgendwie sagt so, okay, wir malen jetzt nach Zahlen und gucken irgendwie, dass wir jetzt das machen, weil das könnte jetzt vielleicht funktionieren oder das ist jetzt das, was wir noch nicht gemacht haben oder so. Sondern es ist immer eher emotional.
Ja, ich glaube, es hat sich auch ein bisschen natürlich ergeben, weil so ein MTV Unplugged ist ein relativ starres Konstrukt. Also du hast natürlich auf der einen Seite Vorgaben, wie sowas irgendwie so ein bisschen zu klingen und auszusehen hat und keine Ahnung, bei der Aufzeichnung müssen alle sitzen und es gibt also wirklich so ein Sheet, wo gesagt wird, das sind die Regeln, danach läuft es ab. Ja. Und das Spannende ist dann natürlich auch, dass man sich Gastmusiker dazu holen kann, dass man das wirklich auch mit Orchester und so weiter aufblasen kann, aber man wird natürlich viel unflexibler. Mhm. Wir waren dann fast 2 Jahre auf Tour damit, mit wirklich vielen Musikern, das war ganz toll, hat wahnsinnig viel Spaß gemacht, aber wenn man mal schnell was ändern will oder so, dann ist es natürlich nicht so, ja okay, wer schreibt denn jetzt irgendwie Streichersheets oder sonst was? Also man hat natürlich dann so ein aufgeblasenes Orchester, mit dem man da im Prinzip unterwegs ist und ist nicht mehr so flexibel und kann mal eben schnell Sachen spontan umsetzen oder so. Und ich glaube, es war ganz normal, dass dann so nach irgendwie einer 2-jährigen Zeit man einfach Lust hatte, so okay, komm, ich habe eine Idee, lass mal machen. Es muss jetzt nicht Streicher, Akustikgitarre, sonst was sein, sondern irgendwie was anderes. Das ergibt sich dann wahrscheinlich automatisch so ein bisschen.
Ja, verstehe. Irgendwann kam auch ein Text, als ich diese ganzen Texte über euch gelesen habe, manche habe ich quer gelesen, aber ich habe einen Text gelesen, da wollte ich euch noch gratulieren, weil ihr es offensichtlich geschafft habt, durch eure reine Existenz den schlechtesten Musikartikel aller Zeiten zu provozieren, weil im Stern jemand geschrieben hat, ich höre eigentlich Rap und jetzt will ich mal von Revolverheld wissen, warum ich sie nicht mag. Und darum hat er einen ganzen Artikel auf Stern ihr geschrieben. Ja. Ich habe wirklich 5 Gehirnzellen verloren, während ich den gelesen habe. Weil ich das so, wie kann man denn so eine Grütze schreiben? Aber sei es drum. Ja. Ihr wart ja auch unter anderem bei Sing Meinen Song dabei in Südafrika. Sing Meinen Song, erfolgreiches Format, bla bla bla. Ja, was ich viel interessanter daran fand, was ich umgelesen hatte, dass Chris in Südafrika in eine Demo geraten ist.
Nee, nicht in eine Demo wirklich, aber das war tatsächlich nach Sing Mein Song, als wir dann da noch privat ein bisschen Urlaub gemacht haben. Ich wollte meine Frau vom Flughafen, also die ist nachgekommen vom Flughafen oder ich habe sie abgeholt und auf dem Rückweg. Es war diese krasse Zeit in Südafrika, was man auch wirklich sagen muss, was Wahnsinn war, da war diese Wasserknappheit. Ja. Und es war so ein bisschen der Peak in dem Jahr von dieser Wasserknappheit. Und die Leute in den Townships haben natürlich zu Recht total rebelliert, weil die haben kaum Wasser bekommen, hingegen die Touris in den reichen Resorts. Und man muss ja auch sagen, Sing Mein Song wird in einem wahnsinnigen Rich Resort gedreht. So. Also es war so die Welt, aus der ich kam. So. Und dann sozusagen kurz vor unserem Urlaub. Und genau, wir sind dann vom Flughafen nach Cape Town gefahren. Und man fährt da wirklich relativ lang an Townships vorbei. Ja. Und Uns kam dann auf unserer Spur Autos, die umgedreht sind, entgegen. Ach. Und wir waren schon so ein bisschen so, okay, kennen wir jetzt nicht. Ist das so irgendwie komisch?
Macht man das so?
Ja. Und dann ist tatsächlich, sind wir um so eine Kurve gefahren und dann haben wir tatsächlich gesehen, wie so eine Straßenbarrikade aufgebaut wurde, die brannte. Ja. So. Und sehr viele, sehr wütende Township-Bewohner haben Sachen nach den Autos geschmissen und da wurde einem schon Angst und Bange. Ja. In dem Moment hatte ich tatsächlich richtig Todesangst. So. Meine Frau das erste Mal in Südafrika war völlig aufgelöst. Ja. So. Und wir hatten echt so ein bisschen Panik. Und was war tatsächlich so, dass sich so eine Lücke auftat und so ein bisschen wie im Film, so ein größerer Lieferwagen ging da durch und ich habe halt Gas gegeben, bin da auch durch. Ja. Und dann sind wir irgendwie im Hotel gewesen und waren so, alter Schwede, so. Was dazu aber geführt hat, dass wir in dem ganzen Urlaub wahnsinnig viel darüber gesprochen haben, sehr viel die Situation da reflektiert haben, mit Jakob zusammen dann auch ein Township besucht ja. haben und versucht haben, die Situation zu verstehen. Ja. Und ja, was irgendwie dann nicht so ein richtig so ein Urlaub war natürlich, aber es war ja. so, es war sehr wertvoll.
Ist ja sehr faszinierend. Ihr seid ja sowieso eine sehr sozial engagierte Band. Ihr seid irgendwie, ich glaube, SOS Kinderdorf Botschafter. Ihr seid, macht für den WWF Sachen, vor allem gegen die Plastikverschmutzung der Meere und so weiter und so fort. Ihr seid auch extrem gegen rechts engagiert, spielt seit 15, 20 Jahren immer wieder, ich glaube, laut gegen Nazis ja, ja. heißt es oder so.
Alles in der Richtung.
Auf so Konzerten und nehmt auch sonst kein Blatt von mir. Es gab auch diesen Miniskandal mit Gloria von Turn und Taxis.
Ja, Trauma.
Aber das finde ich sehr interessant, weil das ist schon etwas, wo ihr sagt, irgendwie, wenn man die Stimme schon hat, dann sollte man die auch auf jeden Fall für zwischendurch mal für halbwegs sinnvolle Dinge nutzen, oder?
Ja, klar, da sind wir, glaube ich, alle ähnlich sozialisiert worden, einfach mit dem Gewissen. Und deswegen ist uns das auch immer wieder ein Anliegen. Und ich finde es eher wirklich total faszinierend und auch auf eine gewisse Art und Weise unmöglich, dass einfach viele Leute in der Position es einfach gar nicht machen. Also wir haben da auch intern immer wieder Diskussionen mit anderen Künstlern, die einfach sagen, nö, ich sehe mich als Musiker nicht in der Position, nee, und ich will das auch lieber nicht. Oder die auch ganz offen sagen, nee, also meine Musik ist für alle da. Willst du mich verarschen? Also ich meine, willst du auch keine Nazis auf den Konzerten haben? So, ja, aber es muss ja auch voll werden und so. Also wo ich denke so, Alter, wow. Also willst du mich verarschen? So, aber das gibt's leider immer noch viel zu viel und es gibt immer noch viel zu wenig, die den Mund aufmachen. Und naja, deswegen machen wir es dann vielleicht zweimal oder dreimal mehr.
Und jetzt seid ihr ja eine der, also in meinem Insta-Feed wart ihr die erste Band. Ich glaube, ihr seid sowieso eine der wenigen Bands in Deutschland, die Autokino-Konzerte gespielt haben. Ja. Ihr seid ja dann plötzlich in diese Corona-Krise gerutscht. Und ich glaube, außer euch habe ich noch mir, haben das auch gemacht. Aber bei euch habe ich das vor allem als erstes gesehen. Ihr habt in Autokinos gespielt und die Leute haben per Lichthupe oder per Hupe irgendwie applaudiert und so. Und über ihr Radio sozusagen das Tonsignal ins Auto
bekommen. Ja, sehr skurril in der Tat. So. Und auch da von Bundesland zu Bundesland sehr unterschiedlich. Manchmal war Hupen strengstens verboten. Ja. Manchmal mussten sie die Fenster zumachen, manchmal durften sie sich aber auch aufs Dach setzen. Und das ist ja, so ein Konzert ist ja leise, ne? Weil es hängt keine Anlage, keine PA an der Bühne, sondern die Leute kriegen immer eine Frequenz im Autoradio, kriegen sie den Sound. Ja. Skurriles Erlebnis, aber schon irgendwie besonders. Und die Leute haben in den Autos es sich einfach wirklich gemütlich gemacht und haben da irgendwie eine gute Zeit gehabt. Und das war dann eben, das war so wirklich ganz kurz nach dem harten Lockdown. Also in Deutschland hatten wir keinen harten Lockdown, muss man auch nochmal dazu sagen. Aber als man wieder so ein bisschen raus durfte, haben diese Leute einfach wirklich, waren froh, dass sie mal wieder raus konnten und was erleben konnten. Und deswegen war das schon auch berührend und irgendwie ganz schön. Und irgendwann erzählen wir unseren Enkeln davon. Aber ich würde schon auch gerne mal wieder vor echten Menschen sein. Sag mal, hast du ein Weezer-Tattoo?
Ja.
Oh, das ist wirklich geil.
Wahnsinn.
Meine große Lieblingsband.
Ja, das ist wirklich geil. Wir haben sie ja in einem Song sogar besungen, wie du.
Ja, reicht. Ja, ich glaube, dass Rivers Cuomo ein sehr missverstandenes Genie ist.
Ja. Kann ich mir vorstellen.
Was ist euer Lieblings-Weezer-Album?
So, jetzt kommt's, ne? Das Blaue.
Ich muss ehrlich zugeben, ich bin nicht so into.
Ja, das Blaue auch nicht. Ja. Viele sagen immer Pinkerton, das war das Zweite. Das ist das Blaue.
Gut,
ja, also
gut.
Das Erste, genau. Ja. Das Erste. Viele sagen immer Pinkerton, das war das Zweite, weil das so einen Indie-Sound hat und so, also sehr krachig ist und sehr laut und sehr verzweifelt und so. Aber es ist halt gar kein Weezer-Album. Also es ist so, hat so einen ganz anderen Sound als alle anderen Alben. Und die meisten hassen das Cover-Album, das letztes Jahr erschienen ist, wo die ja so ganz viele Sachen so Afrika und so gecovert haben. Und
wusste nicht, wozu das gut war, aber ja.
Ja, das
wobei ich später auch, also ich meine, auf dem späteren Album war ja auch Hashpipe noch drauf. Das war ja wiederum tierisch geil.
Toto haben wir auch Hashpipe gecovert, genau.
Ja, das
stimmt.
Ich habe tatsächlich letztes Jahr eine skurrile Geschichte erlebt, muss ich vielleicht kurz erzählen.
Ja.
Ich war in Amerika, so eine Rundreise gemacht mit meiner Frau und meiner ganz, wirklich ganz kleinen Tochter. Und wir waren in L.A. und haben dann mit so einem Kleinkind natürlich nicht viel Möglichkeiten gehabt, irgendwas zu machen. Da haben wir gesagt, okay, machen wir mal eine Stadtrundfahrt so mit Beverly Hills angucken und keine Ahnung, wirklich in so einen Bus rein. Und dann erzählt dir jemand was, weil, wie gesagt, ne, so mit dem Kind durch die Stadt und so irgendwie so easy machen so. Und dann war der Fahrer, der das irgendwie auch gleichzeitig geredet hat, als wir nach Beverly Hills reinkamen, hat er diesen Song angemacht, so ja. Von Weezer, Beverly Hills und so weiter. Und dann fing er auf einmal an, so, ja, that's my son. Und ich so, habe ich das gerade richtig verstanden und so? Und der hieß nämlich auch Cuomo. Und ich dachte erst so, der erzählt mir irgendeinen Scheiß. Und ich habe den wirklich gegoogelt mit Bild und so. Das war wirklich der Vater.
Ach.
Der dann auch so aus dem Nähkästchen ein bisschen geplaudert hat. So, cool. Und auch erzählt hat, so, ja, hat jetzt gerade hier so eine Afrika-Version aufgenommen und so weiter und so fort. Und ich so, wie skurril ist denn das? Ich war mit dem Vater von dem Weezer-Sänger durch Beverly Hills und guck mir Villen an. Ja. Also es war so eine absurde Situation. Also,
sehr cool. Ja. Kommen wir zurück zu euch, hier aus dem deutschen Beverly Hills.
Ja.
Ihr habt live, wenn ihr auf Tour seid, immer eine Tischtennisplatte dabei.
Nee.
Nicht immer, leider.
Stand mal irgendwo. Aber ihr hattet
das mal auf
einer großen Tour.
Auf der Unplugged-Tour hatten wir, glaube ich, eine Tischtennisplatte dabei. Die hat irgendwann nicht mehr reingepasst. Zumindest wurde uns das erzählt. Also wer
scheiß LED-Wand muss mit. Und Frechheit. Kannst du auf LED-Tischtennis spielen? Nein. Ja.
Wenn man die Rückseite beschichtet, geht es vielleicht
auch. So vielleicht.
LED-Tischtennisplatte.
Kann man leider nicht aufbauen.
Und ist das denn so, auf dieser Tour, wo ihr die Tischtennisplatte dabei habt, stand dann, dass ihr öfters mal so nach einem Konzert irgendwie noch eine kleine Partie gegeneinander spielt und eine kleine Runde? Also im Grunde genommen das, was alle anderen Bands auf der Welt an der PlayStation machen, habt ihr dann eine
körperliche Ertüchtigung.
So. Das eine fiese, ihr seid so super sportlich alle, ne?
Naja, es geht.
Also, ihr seid so ein bisschen so Sport.
Also wir sehen nicht so aus.
Aber ihr seht doch total sportlich aus.
Danke.
Dann machen wir jetzt das Licht aus.
Ja. aber ich habe immer gelesen, dass ihr alle auch sehr sportaffin seid. Also ihr seid doch alle Fußballfans und so.
Ja, also fansmäßig sind wir voll im Thema. Ja.
Du bist Bremen oder
ja.
was? Ja. Und ihr seid alle HSV?
Ja, ich nicht wirklich. Mir ist das so, mir ist Vereinsfußball so ein bisschen egal, muss ich tatsächlich sagen. Du,
für dich Straßenfußball, oder?
Ach, ich finde, das ist ein super Sport, aber das ist so ein Kindheitsding. Ich glaube, wenn man irgendwie so als Kind Fan von einem Verein war, dann verliert man das als Erwachsener auch nicht so. Ja. Und bei mir war das nie so wichtig, das Thema. Ich bin da nie reingewachsen.
Welcher Sport ist für dich interessant?
Ich war immer so Tennisspieler als Kind und.
Ach, stimmt, du hast auch so Turniere, so Charity-Turniere organisiert.
Ja,
so,
genau, ne? Das habe ich auch gemacht oder mache ich auch noch. Dieses Jahr leider durch Corona nicht. Aber das war eher so mein Ding so. Aber klar, Jakob, Nils, total HSV und Johannes Werder.
Natürlich auch Tennis ist natürlich der etwas noblere und etwas besser situierte Sport.
Sagt man immer, ne? Aber das stimmt gar nicht.
So. Ich war auch mal im Tennisverein mit 14, deswegen. Ja. Wir hatten einen Tennislehrer, der kam immer an, war immer verkatert.
Ja, klar. Ja, gut, aber
hast du gar keinen Tennistrainer.
Der hat dann am Anfang gesagt, wir waren drei Kinder, hat er gesagt, okay, ihr spielt das Turnier, Gewinner kriegt eine Cola und hat dann an die Seite gesetzt, Sonnenbrille auf und gewartet, dass die Stunde vorbei war.
Ja, super.
Also mein absoluter Lieblingslehrer.
Herrlich.
Bisschen School of Rock Vibes am Tennisplatz.
Jack Black am Tennisplatz.
Dann eine Geschichte wollte ich noch erfragen. Die ist in einem Interview nur so kurz angerissen worden, aber irgendwie, entweder habt ihr da nicht mehr erzählt oder es wurde nicht nachgefragt. Ich würde es aber gerne wissen. Was ist denn da in Basel beim Auftritt passiert, als ihr im Boden versackt seid?
Gott, das ist aber wirklich ewig her. Das war irgendwie so ziemlich auf der ersten Tour, wenn man das überhaupt Tour nennen kann. Da haben wir tatsächlich auf einem Schiff gespielt in Basel und der Veranstalter hatte da, glaube ich, wirklich selber irgendwie in so eine Art Bühne hingezimmert und wie wir halt damals unterwegs waren, schon egal, es war niemand da, aber trotzdem Vollgas gegeben, rauf und runter gesprungen die ganze Zeit und das ist auch gut gegangen, wobei man da schon gedacht hat, ja, ob das so hält, man weiß es nicht und irgendwann ist tatsächlich, glaube ich, Nils eingebrochen oder zumindest gab
so viel,
die Bühne
so viel
nach.
Zu meiner Sportlichkeit. Aber, ja, tatsächlich, einfach ein Riesenloch drin gewesen, ich bin da reingefallen und hab mich zum Glück nicht verletzt, aber Jakob ist dann später eingebrochen, hat sich dann leider irgendwie das Bein ganz schön aufgestammt.
Ich dachte, ich bin safe.
Ich sitze da die ganze Zeit am Drumset und dann beim von der Bühne gehen bin ich total dämlich in so ein Loch reingefallen und hab mir da irgendwie auch nichts Schlimmes, so eine Schürfwunde dann da irgendwie zugezogen.
Ja gut, bei dir war es dann Gott sei Dank auch nach dem Konzert, da war es dann auch nicht mehr so schlimm.
Aber und es war ja nur Jakob.
aber hast du weitergespielt, als du in das Loch gestürzt bist?
Was? Tatsächlich, ja, also es war jetzt...
Im Loch, oder?
Es war nicht so tief.
Es war nicht so tief, es ging so irgendwie so bis zum Bauch oder so und dann irgendwie ein bisschen weitergespielt und dann, man kann das ja auch einbauen in so eine Show. Ich weiß ehrlich, ich habe es ehrlich gesagt größtenteils
vergessen. Wir haben alles kaputt gemacht, wir fanden das dann lustig und dann haben wir natürlich versucht mit Springen irgendwie oder immer mal auf der Stelle...
Stimmt, so war das wirklich,
mehr Löcher zu provozieren, was dann geklappt hat. So. Am Ende war es ein Schweizer Käse und Jakob ist auch reingefallen. Mist.
Dann haben wir diesen legendären Basel-Gig auch mal geklärt. Ihr seid ja im Moment ohne Bassist. Ja. Wie ist das als Band ohne Bassist zu sein?
Naja, wir haben ja einen festen freien
Bassisten. Keiner holt einen Kaffee.
Nee, genau.
Wir haben unseren Chris Rodriguez, der jetzt irgendwie jahrelang schon mit uns dabei ist und der, wir sagen immer, so bürokratisch fester Freier ist so. Und ohne den kann man sich ein Live-Konzert bei uns auch nicht vorstellen. Ja. Deswegen fühlt sich das nicht so an, als hätten wir keinen Bassist. Aber als unser Bassist damals ausgestiegen ist, hat sich das nicht gut angefühlt, irgendwie sofort jemanden in die Band aufzunehmen. Ja, das war irgendwie dadurch, dass wir das so zusammen aufgebaut haben und er so dazugehört hat und dann raus war, wäre es ein komischer Schritt gewesen. So, ja. Aber Chris ist wie in der Band eigentlich.
Okay, verstehe. Jetzt die neue Single Leichter. Bevor wir über die neue Single reden, ich muss noch eine Sache loswerden. Etwas, was mir den Schlaf geraubt hat.
Oh ja, 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 ja.
Keine Ruhe gelassen hat, seitdem es erschienen ist. Und was mich fertig macht. Und ich hoffe, dass jetzt heute das hier das Forum ist, dass ich euch das sagen kann und ihr das endlich relativieren könnt.
So, ich auch hasse euch.
Nein. Das Gegenteil ist der Fall. Aber, ich liebe euch. Okay. Aber es gibt eine Songzeile, auf die bin ich wahnsinnig wütend. Ja. Also wirklich so wütend.
Okay, bitte. Haus raus.
Die
Lieblingsplatten.
Das ist doch auf so vielen Ebenen falsch. Es ist, also erstmal sollte man niemals, sowieso nicht, aber auch schon gar nicht für eine Person sollte. Also und eine Person, die dich liebt, will auch niemals, dass du deine Lieblingsplatten.
Man kann sich eigentlich nicht entscheiden, ne? Das stimmt auch. Ich kenne sogar jemanden, der ist mit dieser Zeile mit seiner Frau zur Paartherapie gelaufen, weil sie da so drüber diskutiert haben. Die haben sich dann trotzdem leider getrennt. Aber die Zeile war nicht schuld. Ja, ich kann es total verstehen. Wir haben viel über die Zeile diskutiert und haben die Strophe auch kurz vor knapp immer mal wieder geändert. Und am Ende stand das da und das war irgendwie das, worauf man sich einigen konnte. Aber kann ich verstehen, dass man die Lieblingsplatten lieber heile lässt. Ja. Also ich meine, und man tut in diesem Lied auch noch so viel für die andere Person. Da wäre es ja dann ganz nett, dass man wenigstens mal seine Lieblingsplatten behalten darf. Aber ne? Hallo.
Ja, also die wahre Geschichte dabei ist ja, dass wir damals schon von Spotify so wahnsinnig, wahnsinnig viel Geld gekriegt haben, weil die waren gerade im Aufbau und wir wollten damals einfach schon das Streaming-Zeitalter einläuten und wollten den Leuten vermitteln, dass Platten einfach, das macht keinen Sinn mehr, die zu behalten. Man kann die auch verbrennen.
Das stimmt.
Und dann kann man nämlich seiner Frau sagen, das habe ich deinetwegen gemacht.
Ja, genau, das war ein anderer Reim. Ich weiß noch, die ersten beiden Zeilen waren anders. Ich würde, wenn es wichtig ist, so und so bis nach Barcelona trampen, ist glaube ich jetzt davor. Und da war es eben eine deutsche Stadt, wo man hin oder trampen. Und dann war es, und wenn es wichtig ist, in so und so mit dir campen oder sowas.
Ja, genau, stimmt.
Und das weiß ich noch, das war ein typisches Manager-Thema. Dann kam der Manager und meinte so, naja, aber auch in so und so gibt's ja Leute, die vielleicht so, das ist ja total beleidigend, euch gut finden. Und dann so, okay, gut, ja, gut, dann müssen wir das irgendwie machen.
Stimmt, ich erinnere mich, haben wir lange drüber gesprochen.
Ja.
Ja, aber das hat mir keine Ruhe lassen. Da bin ich froh, dass ich das jetzt mal wenigstens ansprechen konnte. Wir das irgendwie geklärt haben, dass das
ja, ist gut.
Das Spotify
also du kannst deine Lieblingsplatten auch wirklich behalten.
Gut, dann bin ich froh. Kommen wir zur aktuellen Single Leichter. Ein extrem schöner Popsong ist das geworden. Vor allem, ich finde es so geil, du hast gerade eben schon kurz angesprochen, es hat heftige 80er-Vibes, dieses Lied. Es gibt so ein 80er-Synthi, es gibt so den guten alten Double-Clap am Ende jedes Taktes. Ja. Genau.
Love it.
Also mehr 80er geht eigentlich nicht. Dann gibt es sogar noch ein richtiges REO Speedwagon Gitarren-Solo irgendwo. Ihr habt fast alle 80er-Ingredienzen.
Ja, wir können die Klischees nicht auslassen.
Benutzen. Ja. Nee, natürlich nicht. Sie machen ja auch Spaß. Klingt ja auch total geil. Ist ja auch ein mega guter Song geworden mit einem leicht weirden Video, wie man an dieser Stelle mal sagen muss. Weil ihr als Band in einem Beton-Bungalow wohnt und von einem Bonnie and Clyde-esken Pärchen per Waffengewalt dazu gezwungen werdet, die neue Single zu spielen.
So.
Ja, ist das jetzt diese 80er-Jahre-Sound? Ist das jetzt der neue Revolverheld-Sound? Daran schließt natürlich die Frage an, werdet ihr wahrscheinlich am neuen Album arbeiten? Können wir ein Saxophon-Solo auf dem neuen Album
erwarten? Ja, ich denke schon.
Ich denke auch.
Also ein Saxophon-Solo gibt es vielleicht schneller als du denkst. Ja.
Das könnte passieren.
Ja. Moment mal.
Aber,
ist ja geil, wenn du jetzt ein Saxophon rausgeholt hättest.
Die Coverversion von Careless Whisper. Da ist die Revolverheld mit Careless Whisper.
Vielleicht hat diese Band ja in letzter Zeit sogar schon ein Saxophon-Solo aufgenommen.
Wer weiß.
Aber ja klar, ist das natürlich ein Sound, der uns gerade ganz gut gefällt und wir haben das auf dem letzten Album ja auch schon ein bisschen gemacht und haben das vor allen Dingen dann auf der letzten Tour, der Zimmer mit Blick Tour live, haben wir das ziemlich ausgeschlachtet und hatten eben mal Bock, Back to the Roots zu gehen. So in den 80ern sind wir eben aufgewachsen mit Police, Aha, Toto, was auch immer und haben das eben jetzt bei dem Song eben ein bisschen extremer gemacht und schreiben gerade einige Songs und produzieren die auch so ein bisschen in der Richtung klingen. Ja, also wann es eine neue Platte gibt, kann man wirklich noch nicht sagen. Ja. Ist natürlich auch so ein bisschen schwierig, was das Corona-Thema angeht. Da sind wir uns einfach noch unsicher, aber es wird auf jeden Fall noch neue Musik geben, ja.
So interessant, dass junge Bands heutzutage gar nicht mehr in Alben denken.
Nee, okay, verrückt,
da werden
ne?
einfach nur noch Songs
einzeln. Bei Fritten und Bier wäre das undenkbar gewesen.
Wir waren ein absolutes Albumthema. Absolut. Immer gesagt,
die waren
ihr zwei. Seid ein Albumthema. Man hat auch gesagt, ihr seid ein Abendkassenthema.
Oh, das ist sowieso die größte Lüge, die Musik halt immer erzählt Lüge. Wird. Ja, ja. Ey, ihr seid ein Abendkassenthema. Ja. Und dann so, oh, wie viele Leute sind heute noch gekommen?
Ja, keiner.
Es haben noch Leute die Karte zurückgegeben an der Abendkasse.
Aber an der Abendkasse.
Aber an der Abendkasse. Sie von dem, die haben von dem Jam von gestern Abend mit der Vorband gehört.
Also das ist jetzt sozusagen so ein Lebenszeichen gewesen, leichter, um zu sagen, okay Leute, wir sind am Start, wir machen noch und wir gucken mal. Und jetzt, ihr habt aber jetzt keinen Stress, dass ihr sagt, das Album muss jetzt irgendwie in 2 Wochen fertig sein oder so.
Wir haben null Stress. Wir lassen uns nicht stressen. Irgendwie ist es tatsächlich, eine gute Seite an Corona ist halt, dass man jetzt gerade wahnsinnig viel an so Sachen basteln kann. Und wir haben vorher schon angefangen, an einem neuen Album zu arbeiten. Aber es ist halt tatsächlich schön, dass man sich jetzt wirklich Zeit lassen kann und so ein bisschen den Druck nicht hat irgendwie. Wenn man, vorher war es ja so, und auch gerade in unserer Sozialisierung ist es so gewesen, Single, und dann kommt aber auch irgendwann bald das Album. Ja. Vielleicht kommt noch eine Single davor. Mittlerweile ist es ja so, dass man echt einfach erstmal ein paar Tracks raushauen kann. Und das genießen wir auch gerade ein bisschen.
Ihr habt doch irgendwo erzählt, dass ihr Proben total hasst. Dass ihr Proben mega ätzend findet, weil ihr einfach sofort spielen wollt.
Ja, ich bin nicht so ein Fan von Proben, das stimmt schon.
Du bist doch der Sänger. Ja. Ich rede jetzt mal mit der Band.
Gut.
Als Sänger ist es doch immer am einfachsten, oder?
Ich rede mit den Musikern, hier sitzt der Schlagzeuger und der Sänger.
Als Sänger ist es doch immer am einfachsten. Der Song steht irgendwie und man ja. singt halt. Also natürlich, ich meine jetzt, was Live-Spielen und Proben betrifft für Live, da hat man als Sänger sozusagen, man kann kommen, wie man ist.
Ja,
man braucht
oder sagen, spielt mal einen Take ohne mich, ich muss meine Stimme schonen. Genau. Ja. Ja, ich spiele halt auch viel Gitarre, das ist ja das Nervige. Deswegen muss ich dann auch mitproben.
Und du musst auch mal darauf achten, das ist in den meisten Bands ist es tatsächlich so, dass man spielt einen Take von einem Song so, und alle Leute gucken den Sänger danach an, die im Raum stehen.
Na.
Und du denkst auch so von dir selbst, warum ist denn das jetzt gerade eigentlich so? Das ist schon strange so. Also irgendwie ist das Sprachrohr dann auch immer der Typ, der sagt so, okay, dann lass doch jetzt mal die nächste Nummer spielen und organisiert das
überprobt.
Dann so. Überprobt, next.
Ich bin ja auch froh, dass du heute hier bist. Ich habe in irgendeinem Interview wurde gesagt, dass du nur TV-Interviews gibst.
Was?
Das ist wahrscheinlich,
was?
In, der, das ist wahrscheinlich in der Promophase. Da teilt ihr das dann irgendwie untereinander auf. Und dann, hast du, glaube ich, dem Interviewer gesagt, ja, das macht er, weil für die Promo jetzt ist er halt dann das Gesicht der Band. Und
wir
so
haben uns
gibt er
so
die TV-Interviews.
Aufgeteilt in Promophasen, aber dass Johannes jetzt nur TV ist,
das war so lustig.
Wäre mir neu.
Das war so lustig, weil der Autor
dieser... Ich brauche eine Kamera.
Mariah so Carey doesn't do stairs.
Genau.
Wahrscheinlich habe ich gesagt, dass er der einzig Vorzeigbare von uns ist.
Das war so lustig, weil der Typ, der den Artikel geschrieben hat, schien so leicht pikiert, weil ihm das vorher gesagt wurde. Ja, Johannes gibt nur TV-Interviews. Und er hat dann so im Artikel geschrieben, und dabei wollte ich gar nicht mit ihm reden.
Schön. Der soll sich mal nicht so anstellen.
Ja. Der soll sich trollen.
Leute, wir kommen jetzt zu einer Rubrik, die ist immer bei uns im Songpoeten-Podcast, die heißt Die Frage von außen. Und da haben wir verschiedene Wegbegleiter von euch gefragt und gebeten, uns Fragen zu schicken und
Scheiße.
Zu stellen,
ja.
die wir hier einspielen können.
Uiuiui, jetzt kommt's raus.
Und alles. Da haben wir 3 Fragen für euch.
Hallo ihr Lieben, hier ist Nicole vom Kinderklinik-Konzerte e.V. Und ich habe folgende Frage an euch. Ich muss plötzlich für eine Woche euer Tourmanagement übernehmen. Was sind die wichtigsten Dinge, die ich über jeden von euch wissen sollte, damit diese Woche nicht in einer Katastrophe endet?
Das ist eine gute Frage. Ja, Nicole kennen wir ganz gut, stimmt in der Tat. Wir haben für ihre Geschichte Kinderklinikkonzerte.de, kann man übrigens gut mal angucken,
ja.
Haben wir in der Klinik schon Konzerte gespielt, eben für Kids, die im Krankenhaus sind und nicht zu Konzerten gehen können. Super Geschichte, muss man erstmal sagen.
Absolut.
Ja, gut, kommen wir zu Ihrer Frage.
Was steht auf euren Reitern?
Es gibt natürlich unterschiedliche Bedürfnisse. Man kann das natürlich jetzt von sich selber sagen, man kann es ja aber auch über andere sagen.
Das stimmt, ja. Also, auch raus, komm.
Naja, also ich sag mal, auf eine liebevolle Art und Weise ist es immer noch mal gut, nach Chris einmal durch die Garderobe zu gehen und zu gucken, ob er wirklich alles mitgenommen hat.
Gitarren, so.
Das macht Sinn. Da wurde das schon das eine oder andere
das macht Sinn.
Liegen gelassen.
Ich sollte sie vielleicht nicht zu früh wecken, oder? Also
dich nee. Lieber echt so, die Interviewtermine für dich eher auf Nachmittag, ne?
Also gefällt mir besser, ja.
Ja.
Sonst bin ich grantig.
Also bei mir ist es so, ich bin so ein bisschen, der Tag muss echt gut organisiert sein. Ja. Also bei mir, bitte mir nichts Unlogisches vor die Nase setzen. So. Ja. Und also wenn ich in die Venue komme, wäre es toll, wenn viele Sachen einfach geklärt sind. Also wenn die Wege klar sind, so wo geht's denn hier zur Bühne?
Hast du auch immer so ein Zettel von auf der Bühne, wo du heute spielst, damit du nicht aus der Halle Mannheim in Frankfurt
bist? Einmal Dresden und Leipzig verwechselt in 18 Jahren in 1000 Konzerten.
Was sind so deine Bedürfnisse?
Ich glaube, bei mir ist es manchmal ganz gut, wenn man das, was man gerade erzählt hat, vielleicht einfach nochmal erzählt, ja. Weil ich manchmal so in Gedanken bin, dass ich es einfach nicht mitkriege. Also wenn 10 Minuten drüber geredet wird, dass man, keine Ahnung, da ist das Catering und nachher haben wir noch ein Interview, dann ja. Könnte man mir das nochmal erzählen, ja.
Wer von euch beiden ist das denn, Nils oder Chris, der gesagt hat, ich muss die Gitarre immer eine halbe Stunde vorher schon umhängen haben und verkabelt sein und so, das bist du?
Ja, es kommt drauf an, also wenn es eine Show ist, wo ich zum Beispiel mit einem Gitarrensolo starte und bei der letzten großen Arena-Tour war das so, ja. Da muss ich mich tatsächlich echt ein bisschen einspielen und muss irgendwie warm sein von den Fingern und so. Dann, ja, weil wenn man rausgeht und direkt loslegt, dann ist es schon ganz gut, aber ja, ich habe auch Konzerte, wo ich es eben nicht mache. Also ja. Kommt ein bisschen aufs Programm.
Wobei, so ein bisschen warm singen tun wir uns alle.
Ja, ja. Das stimmt. Was habt ihr so für ein Bandritual, bevor ihr auf die Bühne geht?
Ja, in der Tat, einsingen, dann hören wir immer einen Song, das ist der sogenannte Rundensong, weil dann machen wir noch eine so eine Fußballerrunde und dann geht's auf die Bühne. Aber der Song muss immer gleich sein und der darf auch nicht zu Ende sein, bevor die Runde zu Ende ist, da sind wir so ein bisschen abergläubisch.
Ja, verstehe.
Nichts Besonderes.
Okay, dann hätten wir die Frage schon mal beantwortet. Wo wir schon beim Tourmanagement sind, haben wir die nächste Frage.
Ey Boys, Frage an jeden von euch. Von allen Songs dieser Welt, welchen Song hättet ihr gerne geschrieben und warum? Tschüss.
Das ist Kike, unsere großartige Rock'n'Roll-Tourmanagerin. Frau Kike auch, so viel Zeit muss sein. Frau Kike.
Bei mir ist natürlich ganz einfach. Wenn ich Looking for Freedom geschrieben hätte, dann hätte ich die Mauer eingerissen.
Und dann wäre er heute nicht hier.
Und so ist es. Also easy.
Dann würde ich sagen, ich würde von Roxette Listen to Your Heart.
Oh, ist geil.
Ne? Oh. Gute Nummer.
Würde ich dann den nehmen.
Also wenn ich nicht den Lebensweg nehmen muss, sondern nur den Song, dann hätte ich, glaube ich, gern vielleicht Smells Like Teen Spirit geschrieben, weil der einfach sowas ausgelöst hat, was so eine ganze Generation beeinflusst hat. Und das ist schon geil.
Na.
Dass ein Song sowas kann.
Und Nils, sag halt Afrika.
Toto Afrika. Ernsthaft, könnte ich mich für begeistern, den Song geschrieben zu haben. Gar nicht schlecht. ganz good guess. Vielleicht irgendwas von Guns N' Roses oder so. Also irgendwie, ich glaube, es müsste irgendwas sein, wo ich als Teenager so mit meinen Bands, die ich hatte, irgendwie Sachen nachgespielt habe und stundenlang wirklich versucht habe, mir Sachen rauszuhören. Welcome to the Jungle oder irgend sowas. Ja. So ein Opener von einer Platte oder so.
Hörst du die, ist ja Appetite for Destruction, das erste Guns N' Roses Album? Hörst du das noch manchmal?
Sehr selten tatsächlich. Ja. Also irgendwie, es ist so, man hört ja irgendwann auch mal andere Sachen und entwickelt sich vielleicht ein bisschen weiter. Ich komme immer gerne nochmal wieder drauf zurück, so in gewissen Situationen, wo man einfach so ein bisschen in Erinnerung schwelgt und finde es auch cool, aber ich weiß nicht, zu Hause mit meiner Tochter höre ich jetzt nicht Guns N' Roses gerade, ist einfach so.
Ich habe das war auch eines meiner ersten Alben, das ich damals hatte, im Karstadt in Wesseling gekauft, war sogar noch so ein Stickerbogen dabei mit dem Kreuz als Aufkleber und so. Und ich habe es vor ein paar Jahren nochmal gehört und ich finde, es ist nicht so gut gealtert. Ich finde, ich finde die Appetite, zum Beispiel die Nevermind von Nirvana, die kann ich heute, die klingt immer noch total frisch und, ja, und kraftvoll und so.
Ja. Und die Rage Against the Machine-Platte.
Und die Rage Against the Machine, absolut. Das stimmt. Aber die Appetite ist irgendwie ein bisschen schwächer geworden, finde ich.
Die ist schwächer geworden, einfach, ich glaube, es liegt daran, wie man eben zu der Zeit so ein Album produziert hat. Es ist eben auch, die 80er haben eine sehr große Bandbreite und ich weiß nicht, heute würde man vielleicht einen Song in der Art mit nicht ganz so viel Hall auf den Drums oder so machen und es ist eben mittlerweile einfach wahrscheinlich eine etwas andere Soundästhetik, aber es hat in der Zeit wahnsinnig gut gepasst.
Das stimmt. Klar. Das stimmt. Achso, dann haben wir noch eine Frage von außen.
Moin, hier ist eure Antje und ich wollte schon immer mal von euch wissen, wenn ihr einen TED-Talk halten müsstet, über was würdet ihr reden?
Antje ist immer so politisch.
Antje Schumacher.
Ja, Antje Schumacher.
War auch schon, war in der ersten Staffel Songpoeten übrigens.
Das nebenbei. Ja, gute, super Frau, gute Musikerin.
Ein TED-Talk.
Da gäbe es natürlich
so einen TED-Talk halten.
Viel, ne?
Über Besamung, das wäre doch
vielleicht. Ja, vielleicht echt über den wachsenden Rassismus in der Gesellschaft oder so und Populismus, was da denn alles passiert und schiefläuft.
Aber
Neues einfallen zu lassen, ist auch echt schwierig.
Aber so, das Geile wäre doch, so einen TED-Talk zu halten über so eine super...
Kleine Sache?
Ja, aber in der du dich super auskennst. So, worin kennst du dich aus, was niemand erwartet oder was niemand denkt, wo du so totale Ahnung hast? Also wir wissen jetzt, Videospiele sind es nicht, aber sowas wie so Verstärkersorten, irgendwas sehr Kleinteiliges, wo du sagst, ja, da hab ich ja Ahnung.
Muss jetzt jeder einen TED-Talk auf den Tisch legen?
Ja, absolut. Okay.
Dann gebe ich erstmal einen Jakob auf den Tisch.
Tennisgriffbänder. So.
Ja, das wäre zum Beispiel ein geiler TED-Talk. Tennisgriffbänder. Ja. Ich habe mal einen TED-Talk gesehen. Ich habe mal einen halbschönen TED-Talk gesehen von einem alten Mann, der Händewaschen erklärt hat.
Ja.
Der so eine ganze so eine Technik hat, auch gut, sich mit nur einem Papierhandtuch die Hände perfekt abzutrocknen. Der hat so eine eigene Bewegung entwickelt, wie er mit einem Papiertuch alles trocken kriegt. Und dann am Schluss noch so ein kleines Knüdel hat, den er dann wegwirft. Also hat eine halbe Stunde oder so gedauert. Es war einer der faszinierendsten TED-Talks, die ich jemals gesehen habe.
In der heutigen Zeit auch nicht ganz verkehrt, dass du wissen.
Das war tatsächlich noch vor unserer Händewasch-Corona-Zeit oder so, aber es war echt super interessant. Also deswegen so Inselbegabung, ja, so ganz fragmentiertes Wissen. Aber wenn ich zum Beispiel so Tennis-Griffbänder
oder Spurenautomation in Logic Pro.
So.
Ja, so.
Vor allem die Automation so einzusetzen, dass sich die Spuren nicht auf Takte verschieben, wo man sie nicht haben will.
So.
Da haben wir nämlich das Problem.
Sehr politisch auch.
Ja, ja, das stimmt. Okay, aber ich sehe schon, du denkst ja nochmal drüber nach. Und
ich denke groß.
Das nächste Mal reden wir dann nochmal drüber. Jungs, vielen, vielen Dank, dass wir heute bei euch sein durften. Das war ein ganz tolles Gespräch. Ich freue mich, dass ihr alle dabei gewesen seid und dass wir viele Dinge aus der Welt räumen konnten.
Ja.
Viele offene Fragezeichen einfach alle mal geklärt haben.
Wichtig. Skandale.
Skandale. Wie gesagt, leichter jetzt gerade überall verfügbar, hörbar, streambar, anguckbar. Extrem interessantes Video, sollte man sich wirklich angucken. Ein super Song geworden. Ich freue mich sehr auf das, was da kommt.
Dankeschön.
Das verspricht, schreit nach mehr. Und ich wünsche euch natürlich, dass wir alle mal wieder uns auf Konzerten wiedersehen können,
ja,
dass wir
auch
mal
wieder
vor Publikum spielen können.
Und wir warten natürlich auf eine Fritten und Bier Reunion auch schon irgendwann.
Das ist
so zum 20-Jährigen.
Na, absolut. Ja. Gibt's dann mal eine neue Reunion. Ja. Aber bis dahin, gehabt euch wohl und vielen Dank, dass wir da sein durften.
Danke dir. Danke.
Und kommt bitte unbedingt wieder in diesen Podcast, damit wir dann
das tun beim wir nächsten
sehr gerne. Weiter
na klar. Lernen.
Super.
Ciao,
Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Danke, tschüss. Und liebe Songpoeten Zuhörerinnen und Zuhörer, wir hören uns nächstes Mal wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.
Songpoeten ist ein Podcast der Sony Music Entertainment Germany, erdacht und kreiert von Alexandra Falken und Petra Delmar, moderiert von Nils Bokeberg und produziert von Pool Artists. Und natürlich mit freundlicher Unterstützung der Sony-Künstler und Freunden. Der Intro- und Outro-Song Wann immer wird uns freundlicherweise von Luca zur Verfügung gestellt.